buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Season Preview 2017-2018. Die NBA-Saison wartet langsam auf uns und wir bereiten euch perfekt darauf vor. Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und nicht fehlen darf natürlich Arne Thegen. Wie immer mit der Leitung, wie geht's dir?
Jo, moin, grüß dich, herzlich willkommen erstmal auch von mir. Zweite Folge Season Preview. Ich habe Bock auf jeden Fall heute die Teams auf den Plätzen 14 der jeweiligen Conference. Wir haben das dieses Jahr in Conferences aufgeteilt. Insofern gibt's wieder zwei Teams. Ich habe Bock, sitz hier vor meinen Notizen. Mir geht's gut eigentlich. Gestern einen Tag in der Sonne verbracht. Das ist in Hamburg selten, beziehungsweise in Hamburg und Umgebung. Ich bin ja gerade nicht in Hamburg, aber im Großraum, im Speckgürtel, wenn man so will. Guten Tag in der Sonne gehabt, bisschen Tennis gespielt, hab ein bisschen Muskelkater. Aber alles gut, bin guter Dinge, habe leider keinen Kaffee gerade vor mir stehen. Das macht es ein bisschen kritisch. Also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt durchhalte. Ich habe versucht, meinen Kaffeekonsum wieder ein bisschen runterzufahren, beziehungsweise bin dabei, es zu versuchen. Und werde heute keinen Kaffee mehr trinken. Es ist gerade 15 Uhr. Das ist schon fast historisch, dass ich nach 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinke. Also falls die Stimmung mitten im Podcast kippt, liegt es nicht an dir, nimm's mir nicht übel, dann liegt's an meinem Entzug.
Ja gut, wird eine scheiß Episode, ihr wisst Bescheid, ja, das ist sehr ärgerlich, aber erste Frage, du und ein Tag am See, ein Tag in der Sonne, da frage ich dich natürlich direkt mal, wie viele Milliliter Sunblocker sind draufgegangen?
Oh, ausreichend, würde ich sagen, also wir haben so eine, ich weiß gar nicht, was es war, lass es irgendwie 150 Milliliter Tube oder so ähnlich gekauft, 30, Lichtschutzfaktor 30 und haben die fast alle gemacht, zu zweit waren wir,
ach, scheiße, also krass.
Schon vernünftig, aber es war halt auch einfach sehr warm und mein Organismus kommt schlechter mit Sonne klar als deiner, wahrscheinlich, weil er es auch einfach nicht gewohnt ist, weil es hier oben relativ selten Sonne gibt und wir lagen wirklich, weiß ich nicht, 5 Stunden vielleicht, 5,5 wirklich pralle in der Sonne, ohne wirkliche Unterbrechung, von daher regelmäßig eingecremt, alles richtig gemacht. Franzi ist minimal verbrannt, aber für ihre Verhältnisse echt alles im Rahmen. Die ist normalerweise auch jemand, der das eher so macht, wie du das machst. Ich bin völlig unbeschadet davon gekommen. Also, ja, Shoutout an Sunblocker, war ein guter Tag.
Vorbildlich, muss man das sagen. Aber Stichwort warm, da bleiben wir direkt mal. Hier in Köln waren auf jeden Fall auch zwei sehr, sehr schöne Sommertage. Und davon soll es ja, glaube ich, nicht mehr allzu viele geben in diesem Jahr. Leider, der Sommer neigt sich langsam zu Ende. Ich habe auch heute das erste Mal Hallentraining tatsächlich. Also da merkt man spätestens, fuck, der Sommer ist langsam vorbei. Aber ich war tatsächlich auf dem Freiplatz. Die letzten beiden Male auf dem guten alten Nike-Court nennt er sich in Köln. Und dabei ist eine sehr schöne Idee entstanden. Und das ist natürlich das akute, brandheiße Thema aktuell bei uns im Podcast und auch in unserer Community. Ab jetzt läuft die ins Gesicht von Staudemeyer Hashtag Sexy Layup Challenge. Viele haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, aber die es noch nicht wissen. Der Wettbewerb. Es geht darum, wer aus unserer Community, wer von unseren Hörern kann uns wirklich den sexiesten, den schönsten Layup präsentieren. Und alles, was ihr machen müsst, ist im Prinzip einfach ein kurzes Video aufnehmen. Wirklich euren Spezial-Layup, den müsst ihr dann bei uns in der Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer Talk. Da gibt es dann einen Post dazu, darunter als Kommentar einfach euer Video posten. Und es gibt auch was zu gewinnen und das ist auf jeden Fall nicht ohne. Die guten Jungs von RubD haben uns eine Cap zur Verfügung gestellt und zwar eine ganz exklusive, wirklich Unikat aktuell noch, die erste ins Gesicht von Staudemeyer Cap. Wir besitzen selber keine, also derjenige, der das Ding gewinnt, wird tatsächlich der erste sein, der eine offizielle ins Gesicht von Staudemeyer Cap besitzt. Also das ist, glaube ich, aller Rede wert. Von daher, nutzt die Zeit, nutzt vor allem die letzten Sonnenstrahlen, die es noch gibt, geht auf den Freiplatz und nehmt einen richtig geilen Layup auf.
Ja, wenn das kein stabiler Preis ist, weiß ich auch nicht. Die ersten Einsendungen sind schon reingekommen. Und die Benchmark ist auf jeden Fall echt solide. Also die Messlatte wurde einigermaßen hochgelegt, finde ich auch. Ich habe da echt mit ein bisschen mehr Körperchaos gerechnet. Man weiß natürlich nicht, ob es jetzt der dritte Take oder der 500. Take war. Ist aber auch völlig egal. Und wenn ihr 3 Tage braucht, bis da ein geiler Layup bei rauskommt, das zählt. Das wird nicht mit bewertet. Also sind ein paar sehr stabile Dinger schon dabei. Ich bin gespannt, was noch kommt. Also ich rechne echt mit ein paar richtig fancyen Dingern, mit so ultra kreativen Teilen. Wir werden dann ja zu zweit die besten davon auswählen, die besten 5, glaube ich, haben wir uns vorgenommen.
Ja.
Und dann wird die Community unter diesen 5 den tatsächlichen Gewinner abstimmen, damit man uns hier keine Vetternwirtschaft oder ähnliches vorwerfen kann, damit das ganz basisdemokratisch von euch entschieden wird. Dann gibt's das mega stabile Cap zu gewinnen. Also ich glaube, da gibt's mehr als genügend Gründe, um mitzumachen. Also, ja, raus auf die Freiplätze, Kreativität walten lassen und Abfahrt.
Ja, das hört sich extrem stabil an. Also für mehr Infos schaut einfach nochmal kurz auf unserer Facebook-Seite Ins Gesicht von Staudemeyer vorbei. Da gibt's ein kleines Infovideo, da gibt's auch nochmal einen extra Post wegen der schönen Cap, die es zu gewinnen wird. Dann wisst ihr Bescheid und wir hoffen echt, dass
wir... Darf ich auch teilnehmen eigentlich?
Nee, du darfst tatsächlich nicht teilnehmen. Auch, glaube ich, wenn alle Hörer sich wirklich extrem drauf freuen würden, deinen stabilsten Layup zu sehen, würde ich auch echt gerne mal sehen. Also vielleicht außer der Reihe, tu uns doch einfach mal den Gefallen und nimm auch was auf. Dann nimmst du dir den Krügo mit, geht ihr auf irgendeinen schönen Freiplatz in Hamburg und dann nehmt ihr beide mal was auf. Krügo darf ja teilnehmen, wie gesagt, keine Vetternwirtschaft, ihr entscheidet, wer gewinnt. Aber du müsstest dann so ein bisschen außer der Reihe uns was präsentieren.
Sehe ich ein, völlig in Ordnung. Werde ich nicht bis Samstag. Ich glaube, bis Samstag läuft die Frist schaffen, weil ich nicht in Hamburg bin, aber ich werde es dann nachreichen.
Und auch in Buchholz gibt es einen Basketballcourt.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Du warst ja noch nie in Buchholz, aber wahrscheinlich gibt es hier irgendwas.
Ja, sehr gut. Dann sind wir jetzt, glaube ich, dabei, dass wir jetzt Platz 14 attackieren. Und wir hatten in der letzten Episode schon berichtet, wir fangen diesmal wieder im Osten an. Und alle, die gut aufgepasst haben, die wissen, es gab einen Cointoss. Also wir waren uns wirklich absolut uneinig. Auf Platz 15 musste Arne, weil er den Cointoss verloren hatte, zulassen, dass die Chicago Bulls dort eingetroffen sind. Jeder, der die Episode noch nicht gehört hat, sollte das schleunigst nochmal nachholen. Aber auf Platz 14 ist das Team, was du tatsächlich auf Platz 15 gesehen hast. Deswegen musste man nicht mehr groß diskutieren. Im Osten stand's fest. Und es sind, kurzer Trommelwirbel, es sind die Atlanta Hawks geworden, ja.
Ja, ich dachte, das wäre jetzt dein Trommelwirbel für mich, aber so ist es.
Ach, das war jetzt, ja. Na gut, okay.
Mies.
Ja, was soll man genug zu einleiten? Dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Also wir haben erstmal noch, schöne Sache ist, wir werden eine Rubrik wiederbeleben, die lange nicht mehr dran war, die gute alte Fanbrille. Weil der gute Triple Terry Dave, einer wirklich unserer treuesten Hörer schon ganz lange dabei, ist er mit mir eine Wette eingegangen. Die Atlanta Hawks haben wirklich einen stabilen Start in die Saison gehabt. Und damals hatte er behauptet, dass die Hawks tatsächlich besser abschneiden werden in der Regular Season als die Boston Celtics. Jeder sollte wissen, diese Wette ist nicht eingegangen. Also hatte er als Aufgabe uns eine kleine Fanbrille, so 1-2 Minuten Infos zu dem Team. Das war so ein bisschen das Prinzip dabei. Kannst du später am besten noch mal ein bisschen besser erklären. Also das kommt auch noch. Aber was ist alles passiert, ist die große Frage. Und Arne kann uns doch jetzt einfach mal einleiten. Ja, was ist denn so los gewesen in der Offseason der Atlanta Hawks?
Ja, ich würde mal sagen, eine ganze Menge ist los geworden. Erstmal spektakulär, finde ich, kann man schon mal betonen, dass es das zweite Playoff-Team des letzten Jahres ist, was da jetzt mittlerweile einen absoluten Kollaps irgendwie erleiden muss. Die Bulls letztes Jahr 8. gewesen, bei uns jetzt 15. Die Hawks letztes Jahr 5. gewesen mit 43 Siegen, 39 Niederlagen. Also solides Playoff-Team gewesen. Jetzt kriegen sie bei uns hier den absoluten Kollaps und rangieren hier jetzt auf Platz 14. Aber das ist auch zum großen Teil auch einfach gewollt aus Sicht der Hawks. Sie sind auch ähnlich wie die Bulls, so ein bisschen im Rebuild-Mode. Sie haben relativ viel gemacht. Sie haben erstmal im Front Office ein paar kleinere Moves gemacht, die, ja, zukunftsweisend sind, würde ich mal sagen. Mike Budenholzer ist nicht mehr auch noch President of Basketball Operations, so wie er es die letzten Jahre war, sondern jetzt nur noch in Anführungsstrichen Coach. Wes Wilcox ist nicht mehr GM, der das viele Jahre war. Dafür haben sie Travis Schlenk aus Golden State geholt,
der
ist neuer GM. Extrem geiler Name. Travis Schlenk ist auf jeden Fall ein Mega-Name. Also da haben sie ein bisschen personell im Front Office aufgeräumt, würde ich mal sagen, haben ja diese Doppel-Triple-Funktion von Mike Budenholzer aufgelöst, wie es viele andere Teams auch gemacht haben. Also das scheint einfach nicht mehr so richtig ein Erfolgsmodell zu sein. Was haben sie sonst gemacht? Haben relativ viele Jungs gehen lassen oder wahlweise gewaved, also teilweise Verträge auslaufen lassen, neue Verträge angeboten oder auch nicht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und haben auf der Zugangsseite viele, viele Short-Term-Deals gemacht, wenn man sich die mal anguckt. Die sind alle ein Jahr oder zwei Jahre, sind flexibel geblieben. Also das war so ein bisschen das oberste Credo von Travis Schlenk, als er angefangen hat. Er will sich Flexibilität schaffen, sowohl finanziell als auch sportlich für die nächsten Jahre, um sich dann zu positionieren und den Rebuild einzuleiten. Auf der Abgangsseite sehr, sehr prominente Namen. Paul Millsap, der größte davon, der Superstar der Hawks, wenn man ihn so nennen will, ist bei den Denver Nuggets gelandet. Sie haben ihm nie ein Angebot unterbreitet, wie dann in den Wochen danach durchgesickert ist. Die Hawks, 3 Jahre 90 Millionen, also der ist einer der bestbezahlten Jungs der Liga, was das Gehalt pro Jahr angeht mittlerweile. Ist also weg, ohne Gegenwert, ähnlich wie es Al Horford vor ein paar Jahren schon passiert ist. Das ist so ein bisschen der erste kritische Punkt, den man anmerken muss. Dwight Howard ist weg, ist bei den Charlotte Hornets gelandet im Trade. Da haben die Hawks Howard, den Pick Nummer 31, glaube ich, war es, abgegeben. Dafür Miles Plumlee, Marco Bellinelli und noch Pick Nummer 41 gesichert. Über den Trade können wir gleich mal sprechen. Ich finde ihn ein bisschen seltsam, kann ihn nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Tim Hardaway Jr. haben wir auch drüber gesprochen. ist bei den Knicks gelandet, die ihm ein sehr ordentliches Offersheet unterschrieben oder vorgelegt haben. Er hat das unterschrieben, die Hawks hätten es matchen können, haben sie nicht gemacht. 71 Millionen war ihnen zu viel, kann ich nachvollziehen. Tabo Sefolosha ist nicht mehr da, auch eine Instanz gewesen. Mike Dunleavy ist nicht mehr da. Dafür haben sie sich eben ein bisschen was dazu geholt. Ich würde sagen, wir schauen da gleich mal im Einzelnen drauf. Ich würde es mal ganz kurz illustrieren. Sie haben sich Dwayne Dedman gesichert für 2 Jahre 14 Millionen, Luke Babbitt 1 Jahr 2 Millionen, Veteran Minimum. Also wirklich viele, viele Short-Term-Deals. Mike Muscala haben sie behalten. Ersan Ilyasova, den sie im Laufe der letzten Saison bekommen haben, haben sie auch behalten. Auch nur 1 Jahr. Also sie sind sehr, sehr flexibel, sind ein rundum anderes Team als im letzten Jahr. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Hawks aussehen werden nächstes Jahr. Dennis Schröder hat jetzt mehr oder weniger Narrenfreiheit, hat die Schlüssel in der Hand. Mal schauen, wie das dann läuft. Ich weiß nicht, ob du noch so eine Ergänzung dazu hast. Mein Zettel ist leer.
Ja, wir dürfen die Rookies natürlich nicht vergessen. Das haben wir in dem letzten Jahr komplett außen vor gelassen. Diesmal nehmen wir sie einfach mal der Komplettität halber. Nehmen wir sie einfach mal mit drauf. Von daher muss man natürlich den Draft auch betrachten. Und da war ja auch ein bisschen was los. Die Atlanta Hawks haben an 19 John Collins gedraftet, der ja eine sehr schöne Summer League hatte. Also das ist schon mal eine Positiv-Story. Ansonsten an 41, so mussten sie ja 10 Positionen nach hinten rücken wegen des Howard-Trades. Da kam Tyler Dorsey, der wohl einen Großteil der nächsten Saison der G-League in der ehemaligen D-League verbringen wird, und an 60 gab es dann noch Alpha Kabu, auch ein geiler Name, der wohl wahrscheinlich Overseas nochmal ein Jahr verbringen wird. Mal schauen, ob er jemals wieder rüberkommt. Und ansonsten natürlich auch noch zu erwähnen, im Zuge des Danilo Gallinari Trades zu den Los Angeles Clippers haben die Hawks auch noch geschafft, sich den First Rounder von Houston via den Clippers zu sichern. Dafür mussten sie nur die Salary von Jamal Crawford aufnehmen. Auch der hat sich ja direkt wieder verabschieden können und durfte sich bei den Timberwolves ein neues Zuhause suchen. Ja, das war so ein bisschen die Offseason, und ich frag dich direkt mal, was gibt's denn für eine Note?
Boah, fand ich super schwierig. Also wenn man mal so ein bisschen links, rechts geguckt hat, wie andere Leute das bewertet haben. Kevin Pelton haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon zitiert. Der hat nur ein D-Plus gegeben, also schon relativ schwach. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich finde im Prinzip den Weg, den die Hawks einschlagen, richtig, dass man sagt, wir gehen so ein bisschen in den Rebuild-Mode. Dass Paul Millsap ohne Gegenwert gegangen ist, tut extrem weh. Da hätte ich mir ein bisschen mehr mittelfristige Weitsicht vor 1-2 Jahren erhofft und ihn dann vielleicht tatsächlich zu traden. Das stand immer wieder im Raum. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde er gehen. Dann ist er nur am Ende doch nicht gegangen. Ist also der Nächste, der einfach so geht. Den Dwight Howard-Trade finde ich so ein bisschen schwer verständlich. Er macht dich sportlich nicht wirklich besser, er macht dich sportlich aber auch nicht unbedingt schlechter, was Tanking angeht. Er bringt dir keine wahnsinnig spannenden Assets für die Zukunft. Du hast jetzt mehr oder weniger Miles Plumlee dafür bekommen, der 1 Jahr länger in den Büchern ist. Weiß ich nicht genau, was das soll, also ob sie den sportlich wahnsinnig interessant finden oder ob sie ihn für einen Trade-Piece halten, keine Ahnung. Den Move Howard abzugeben kann ich nachvollziehen, das Paket kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Insofern ist das so ein Punkt, der die Off-Season-Note so ein bisschen negativ beeinflusst. Ansonsten finde ich, haben sie das solide gemacht. Also mit Dwayne Dedman hast du einen guten Rim Protector geholt in einem sensationellen Deal. Den kannst du jederzeit flippen, wenn du möchtest. Hast du wirklich 1-2 Pieces. Auch einen Ersan Ilyasova kannst du im Prinzip flippen, wenn du möchtest. Je nachdem, wie die Saison so läuft. Sie sind einfach super flexibel, wenn man sich so ein bisschen die Salary Cap Struktur der nächsten Jahre anguckt. Dann haben sie nicht viele Jungs lange in den Büchern, zumindest nicht die teuren Jungs. Das kann man schon alles mehr oder weniger so machen. Flexibler wollten sie werden, flexibler sind sie geworden. Ich finde es insgesamt trotzdem nicht wahnsinnig positiv, nicht so super spannend. Es ist bei mir hier mehr oder weniger eine Note 3 wäre es gewesen, wenn sie für Dwight Howard irgendwie ein bisschen sinnvolleres Paket in meinen Augen bekommen hätten. So habe ich ein kleines Minus reingehängt. Steht hier ein 3-, ist für mich soweit okay. Ich sehe es nicht ganz so negativ, wie viele andere das sehen. Weiß nicht ganz, was die sich da erhofft hätten. Natürlich, Millsap tut massiv weh. Im Prinzip das 60-Win-Team von 2014-15 ist jetzt komplett weg. Also diese Paul Millsap-Thematik muss man noch so ein bisschen mit einfließen lassen, aber die gehört für mich so ein bisschen eher ein halbes Jahr zurück als jetzt in diese Off-Season-Note. Von daher bei mir eine 3-.
Ja, ich sehe es tatsächlich ganz genauso. Ich habe hier auch eine 3- stehen, und ja, was soll man dazu sagen? Wenn der beste Move der Offseason wahrscheinlich war, nicht das Offersheet von Tim Hardaway Jr. zu matchen, dann weiß man, dass jetzt nicht so viel mehr Positives gekommen ist. Den Draft, ja, das ist immer schwierig, das jetzt schon zu bewerten. Da haben sie, glaube ich, mit John Collins einen soliden Upside-Move gemacht, wer weiß. Also von daher, das lasse ich so ein bisschen außen vor, beziehungsweise bewerte es leicht positiv. Mit Millsap ist das ein bisschen so eine schwierige Geschichte. Also klar, ihm jetzt das negativ zu bewerten, dass sie ihm irgendwie keinen Max-Vertrag angeboten haben oder sonst was, das ist Blödsinn. Millsap war eh weg. Klar, man hätte ihn traden können. Ich glaube, da war tatsächlich die Problematik, dass die Hawks keinen Bock drauf hatten, jetzt irgendwie wieder, ja, so Dead Salary dazu zu holen. Also, dass du wirklich jemanden bekommst, der nicht in deine Planung mit reinbekommt, den du trotzdem bezahlen musst über die nächsten Jahre. Kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen Hindernis war. Aber eigentlich, wenn man wirklich ein richtig guter GM ist, dann lässt du da irgendwie deine Magic ein bisschen wirken und schaffst da zumindest dir vielleicht ein kleines Asset rauszuholen, selbst wenn es zwei Second-Rounder sind oder irgendwie ein später First-Rounder, irgendwas hätte es schon geben können für Millsap. Und so viel Vorsicht hätte es eigentlich da irgendwie auch geben müssen bei den Atlanta Hawks, dass sie selber wussten, okay, wir können ihn auf keinen Fall wieder sein. Das musst du negativ sehen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Howard-Deal, der absolut gar keinen Sinn macht für mich. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Es wurde so verkauft, dass sie halt Salary sparen wollen. Sie tun's im Sinne davon, dass Howard halt natürlich über die nächsten 2 Jahre mehr verdient hätte, aber letztendlich Plumlee hat noch 37,5 auf den Büchern, Bellinelli noch 6, also letztendlich sparen sie quasi 3 Millionen durch den Deal im Verhältnis zu den 46 Millionen, die sie Howard noch schuldeten. Ich kann es nicht verstehen, gerade als tiefes Rebuilding-Team noch 3 Jahre Miles Plumlee wirklich zu haben, also was soll das? Da hätte ich lieber tatsächlich mit den 46 Millionen von Howard gelebt oder auf jeden Fall einen anderen Deal gemacht, weil klar, er hätte auch nicht wirklich Sinn gemacht bei den aktuellen Hawks, aber zumindest, dass du dann sagen kannst, ab Jahr 3 sind unsere Bücher wieder clean und wir können neu anfangen. Aber was ich positiv bewerte, sind dann wirklich diese ganzen kleinen Deals, die du auch schon erwähnt hattest. Das sind alles absolute Schnapper und wie gesagt, ist eigentlich die perfekte Situation, weil da viele Jungs wirklich interessant sind für so einen späten Trade, in dem du da irgendwie noch ein Asset für die Zukunft bekommst. Also von daher, das gefällt mir gut, dass sie im Zuge der ganzen Jamal Crawford-Thematik, dass sie nur da so ein bisschen sein Salary aufnehmen mussten, um sie einen First-Runner zu holen, ist auch super, denn vor allen Dingen im nächstjährigen Draft 3 First-Runner zu haben für Atlanta Hawks, ist natürlich eine schöne Sache für den Rebuild, so lande ich letztendlich bei einer, ja, homogenen 3-.
Ja, stabil, also das sehen wir dann anscheinend relativ deckungsgleich. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du mir den Howard-Trade erklären kannst, aber dann gibt's da offenbar
kann ich nichts,
was man von außen da so sehen kann. Ja, es passt halt nicht so hundertprozentig zusammen. Die eine Seite der Signings ist relativ clever, strukturiert, geplant, würde ich sagen, einfach Flexibilität als absolutes Oberthema, beziehungsweise sportlich schlechter werden, vollkommen okay. Und dann machst du bei Howard so ein absolutes Mittelding. Also ich weiß gar nicht, macht dich Miles Plumlee und Bellinelli sportlich, ist es wahrscheinlich mehr oder weniger ein Wash. Finanziell ist es das auch fast. Dafür hast du jetzt sogar noch deinen Pick ein bisschen verschlechtern müssen. Nicht, dass das ein Riesenunterschied wäre, aber das ist mehr oder weniger so ein einigermaßen sinnloser Move für mich gewesen. Und das war was ich in den letzten Jahren bei den Hawks immer wieder kritisiert habe, dass mir so ein bisschen die ganz große mittelfristige Strategie gefehlt hat, beziehungsweise ich sie nicht erkennen konnte. Ich weiß nicht, ob das an so einer Doppelbelastung, Doppelfunktion lag, die Mike Budenholzer da innehatte, wie auch immer. Das hat für mich nicht so hundertprozentig gepasst, aber ich finde immer noch insgesamt D+, 3- sind wir nicht so ewig weit auseinander mit dem guten Kevin Pelton. Ich habe auch deutlich schlechtere Noten gelesen, die kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ist irgendwie okay, vielleicht 1-2 Sachen, die man hätte besser machen können, aber auch nicht dramatisch, also eine 3-. Bin gespannt, wie Tributary Dave das sieht.
Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil ich aktuell seine Datei noch nicht vorliegen habe. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen kreativ werden. Von daher machen wir erstmal eine Pause, dann überlege ich mir, wie ich diese Thematik hier löse und dann machen wir gleich weiter mit der Einschätzung eines echten Hawks-Fan.
Stabil.
Ja, wie vielleicht einige mitbekommen haben, hatte ich eine Wette am Start mit Fünkli. Ich ließ mich blenden von dem hervorragenden Saisonstart meiner Hawks und ich prediktete, dass sie am Ende der Saison vor den Celtics stehen würden. Nun ja, es kam alles anders. Nach dem Saisonstart ging es steil bergab, mit mehreren langen Niederlagenserien. Meine Hawks zogen den Stecker. Korver weg, Howard weg, Millsap weg, alle Spiele der 60-Sieger-Hawks von 2015 nicht mehr da. Ein kalter, widerlicher Rebuild steht bevor. Pfui. Der Traum war ausgeträumt, meine Wette war verloren, mein Wetteinsatz ist diese Fanbrille. Ich will diese Hawks Minute nutzen, um über John Collins zu sprechen. Er wurde an 19 gepickt, obwohl er in den meisten Mockdrafts deutlich weiter vorne stand. Ich bin froh, dass unser neuer GM Travis Schlenk diesen talentierten Power Forward gezogen hat. Collins averagte 19,2 Punkte und 9,8 Rebounds in seinem letzten College-Jahr. Liest sich jetzt auch mal nicht so schlecht. In der Summer League deutet er bereits an, was in ihm steckt. Und ja, ich weiß, es ist nur die Summer League. Viele krachende Dunks, gute Stats, eine wirklich beeindruckende Athletik, ein guter Rebounder und so wie es aussieht, auch ein guter Verteidiger. Man darf gespannt sein, wie viele Minuten er sehen wird unter Coach Budenholzer. Coach Bud ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich mehr auf Veterans setzt. Es würde mich also nicht wundern, wenn man ihn des Öfteren in der G-League sehen wird, so wie Prince letztes Jahr auch. Aber vielleicht lässt Budenholzer seine jungen Wilden ja ran. Spricht da eigentlich nichts dagegen, schlecht zu sein. Picks haben wir genug. Und Michael Porter Jr. oder Luka Doncic würden uns nächstes Jahr gut zu Gesicht stehen. Zum Schluss würde ich eigentlich nochmal meine Wunsch-Starting 5 und die Rotation dahinter präsentieren. Mein Point Guard spricht für sich, Schröder, Delaney. Shooting Guard, mein Lieblingsspieler, Kent Bazemore, dahinter Bellinelli. Auf der Small Forward Position die zwei Jungen, Prince und Bambry. Power Forward würde ich gerne sehen, dass Collins startet und dahinter Ilyasova. Und auf dem Center haben wir ja auch nicht mehr viel, Deadman und Plumlee. Ich bedanke mich für die Zeit und lasse nun Dirk und Arne weiterquatschen. In diesem Sinne.
Stabiles Geiergeräusch auf jeden Fall. Erstmal Shoutout an den guten Triple Terry
Dave. Atlanta Geier, so wie man sie kennt.
Ja, so ist das. Atlanta Geier. Wer weiß nicht, was Hawks heißt, so ist es. Also, stabiles Shoutout. Finde ich gut, dass er die Wette eingelöst hat. Ich glaube, 9-2 waren sie letztes Jahr gestartet, als er sich hat hinreißen lassen zu wetten, dass sie besser sein werden als die Celtics. Am Ende waren, glaube ich, 10 Wins oder so dazwischen. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Finde ich gut, hat er eingelöst. Und ich finde eigentlich, dass er auch ein recht aufgeräumten Eindruck macht, im Sinne von gar nicht so frustriert, deprimiert, wie ich es vielleicht erwartet habe, wirkt. Ich weiß nicht, ob das einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es schon ein bisschen länger her ist, dass er schon mehr Zeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen, dass es ein Rebuild wird. Wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, wie gesagt, 2014, 15 hatten wir die 60 Winhawks, da war Tributary Dave auch schon an Bord. Da, ja, haben sie den Osten gewonnen und waren wirklich zumindest in ihrer Conference irgendwie am Contenten. Jetzt geht's ganz, ganz fix bergab in die andere Richtung. Dafür finde ich, macht er das sehr vernünftig, sehr rational und versucht, das Positive zu sehen, und ganz, ja, ganz unrosig sieht die Zukunft nicht aus. Sie haben ein paar junge Assets, haben ein paar vernünftige Picks. Da muss man jetzt halt mal durch. Was soll man machen? Kopf hoch. Und dann kommen auch wieder bessere Zeiten, glaube ich.
Ja, von mir auf jeden Fall auch ein Shoutout. Dave, schön, dass du es eingelöst hast, unsere Wette, und auch schön zu sehen, zu hören offensichtlich, dass wir nicht nur Hörer aus den Hochburgen in Deutschland haben, Berlin, Hamburg, Köln, vor allen Dingen natürlich auch, weil wir aus Hamburg und Köln kommen, sondern auch Hörer aus dem Süden, denke ich mal, hat man gehört, an dem leichten Dialekt, sehr, sehr charmant. Und ja, das ist, glaube ich, echt, man muss sich halt wirklich vor Augen führen. Wir sagen das jetzt natürlich so nüchtern, weil wie die Atlanta Hawks, ja, ich glaube, wir würden jetzt beide nicht mal behaupten, dass wir groß sympathisieren mit der Franchise, aber es muss, glaube ich, schon echt wehtun. So gerade 14, 15, 60 Wins, 4 All-Stars, das waren schon echt für Hawks-Verhältnisse glorreiche Zeiten. Und jetzt siehst du halt wirklich diesen Müllhaufen, und wie Dave schon richtig gesagt hat, es droht wirklich ein langer, dreckiger Rebuild. Das hat er schon meiner Meinung nach richtig gesagt. Von daher natürlich muss man da ein bisschen Empathie mitbringen. Aber ja, er hat uns auf jeden Fall auch schon eine Aufgabe abgenommen, so ein bisschen was das Depth-Chart angeht. Den guten Moose, Mike Muscala, hat er natürlich auch noch ein bisschen vergessen als Center. Der hat ja eigentlich auch mal wieder solide Momente gehabt. Aber ja, ist die große Frage. Glaubst du eigentlich, was jetzt wirklich die Startaufstellung oder auch während der Saison angeht, befürchtest du es auch, dass jemand wie John Collins, dass sie da ganz konservativ rangehen und der sich eventuell sogar in der G-League wiederfinden könnte?
Das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, ob er wirklich G-League-Minuten bekommen wird. Wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal schon. Wenn wir jetzt die Starting Five, die Dave predicted hat, mal nehmen, glaube ich, dass sie nur auf einer Position anders aussehen wird. Also 1 und 2 sind klar. Natürlich Schröder und Bazemore der Backcourt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Dwayne Dedman dann auf der 5 anfangen wird. Torian Prince auf der 3 macht für mich auch sehr viel Sinn. Da hast du natürlich auch an zwei andere Optionen, aber es würde mich wundern, wenn er nicht starten würde. Auf der 4 glaube ich nicht, dass sie dann auch noch John Collins direkt daneben werfen. Ich gehe eher davon aus, dass sie mit Ilyasova wahrscheinlich anfangen und Collins dann da jemand ist, der auf den Positionen zweiter Backup ist. Keine Ahnung, der hat sich sehr, sehr gut angestellt in der Summer League. Also vielleicht werfen sie ihn sehr, sehr früh rein und hoffen, dass er so echt Minuten sammeln kann. Ich glaube nicht, Stand jetzt, dass Dwayne Dedman die Saison da zwingend zu Ende spielt. Kann mir gut vorstellen, dass sie den irgendwann auch nochmal flippen. Ilyasova ist auch ein Kandidat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Starting Five im ersten Spiel eine Ecke anders aussehen kann als dann im Verlauf der Saison. Es sollte mich wundern, wenn sie wirklich auf 3 und 4 mit Prince und Collins anfangen. Dann wäre es schon hardcore jung. Andersrum wäre das halt auch echt ein sinnvoller Weg, um ja Richtung Top-Pick fürs nächste Jahr sich zu orientieren, wie Dave ja auch schon illustriert hat. Theoretisch hast du ein paar ganz interessante Vets, die irgendwie ja so eine vernünftige Rolle spielen können. Was ein Bellinelli noch im Tank hat, keine Ahnung. Mike Muscala kann dir ein bisschen helfen. Luke Babbitt ist auch nicht vollblind. Also das ist schon irgendwie okay. Aber also wie gesagt, es gibt halt auch einen Grund, warum ich die Hawks als schlechtestes Team im Osten gesehen habe. Und je länger ich hier ins Depth Chart und in die Starting Five gucke, desto mehr fällt mir wieder ein, warum ich das so gesehen habe. 3 der 4 Spieler mit den meisten Minuten im letzten Jahr sind weg. Alle 2014-15 Hawks sind weg. Also es ist ein rundum erneuertes Team, auch im Vergleich zu letztem Jahr. Mal schauen. Wir haben ein paar Fragezeichen. Kent Bazemore muss jetzt mal so eine kleine Bounceback-Saison bekommen. Bin gespannt, ob das vielleicht dein Player to watch ist. Kommen wir dann gleich drauf. Aber das Roster an sich, ja, du hast halt ein, zwei interessante junge Jungs, aber jetzt auch nicht die, ja, die absoluten Top-Stars von den jungen Leuten, wo du dir absolut sicher bist, dass da mal was kommt. Ich mag Torian Prince, der hat schöne Ansätze. Collins scheint ja ganz vernünftig zu sein. Schröder ist auch noch nicht wahnsinnig alt. Aber das sind jetzt auch nicht irgendwie potenziell heranwachsende Franchise-Player. Daran fehlt es ihnen meiner Meinung nach komplett. Ja, und dann hast du halt viel Gemüse drumherum, was irgendwie okay ist. Aber so sehr ich ihn persönlich mag, so ein Ersan Ilyasova macht mich jetzt auch nicht nervös vor Freude. Das ist halt irgendwie so solides Material, aber davon haben sie gar nicht so viel. Also sorry, aber es ist kein gutes Basketballteam, sorry.
Ja, das kann man schon so sagen. Also deswegen muss ich mich jetzt ja auch ein kleines bisschen rechtfertigen. Wir haben ja auch bei unserer Diskussion, sind wir das durchgegangen. Da war auch dein Argument, als wir es direkt verglichen haben mit den Bulls, dass zum Beispiel der Frontcourt deiner Meinung nach deutlich schlechter ist. Ich finde den gar nicht so schlecht. Das meinte ich auch damals zu dir, dass ich den jetzt nicht grauenhaft finde. Ich finde es gerade, dass es gut zusammenpasst. Ilyasova, ein super Teamspieler, den du eigentlich überall gut reinschmeißen kannst. Hat man ja auch immer wieder gesehen, wurde schon verdammt oft getradet in seiner Karriere und hat es eigentlich immer wieder geschafft, seine Rolle zu finden. Hatte auch für die Hawks schon schöne Momente und ich kann mir weiterhin da gut vorstellen. Aber klar, und er und Deadman zusammen, da muss man schon lange überlegen, um da viele andere Teams zu finden, die besser oder die schlechter aufgestellt sind im Frontcourt. Da hast du schon recht. Aber warum sehe ich sie besser als die Chicago Bulls im direkten Vergleich? Ich finde nach wie vor, dass sie als Team besser zusammenpassen. Also ich gebe dir recht, dass die Bulls rein theoretisch, wenn du die Einzelspieler nimmst und auch so ein bisschen das Talent bedenkst von einem Robin Lopez oder auch einem Wade, je nachdem wie lange er da ist, dass die schon besser sind als die Atlanta Hawks. Aber ich finde vom Team her, von der Zusammenstellung her und gerade auch der Fakt, dass du einfach mit Schröder und Bazemore schon einen Backcourt hast, der eingespielt ist. Dann hast du noch einen Prince, der das ganze Jahr mit dabei war. Ein Ilyasova war die halbe Saison mit dabei. Da sehe ich ein bisschen mehr Potenzial. Und gerade auch dieser Backcourt-Faktor. Man kann sagen über Dennis Schröder, was man will, aber er ist trotzdem wirklich um Meilen weit besser einfach als alles, was die Bulls da besitzen. Und ich sehe bei den Bulls einfach einen unfassbaren Mangel an Ballhandling, an qualitativ hochwertigen Ballhandling, wenn wir mal Dwayne Wade so ein kleines bisschen ausklammern. Und selbst da, das ist inzwischen auch keine Luxus. Lösung mehr. Da sehe ich dann einfach doch große Vorteile, was den Backcourt Schröder und Bazemore angeht. Und so sehe ich letztendlich die Atlanta Hawks dann doch ein kleines bisschen besser als die Bulls. Aber klar, letztendlich ist es ein Tanking-Wettbewerb und da kommt 15 Punkte dazu, was die Atlanta Hawks für einen Ansatz fahren werden. Und warum ich sie hier jetzt auch an 14 habe, ist für mich der Grund, gerade auch mit Coach Bud, ich sehe es auch nicht kommen, dass sie jetzt so einen radikalen Tank-Mode eingehen und direkt so einen Collins starten lassen. Ich glaube, sie werden relativ seriös anfangen, auch mit dem Lineup, was du jetzt projected hast. Und das ist so gut, dass du zumindest im Osten ein paar Spiele gewinnen kannst. Und dann ist halt die Frage, auch im Vergleich mit den Bulls, wer räumt einfach eher auf? Wenn jetzt die Hawks natürlich sagen, komm, Ilyasova, Deadman und so weiter, vielleicht sogar auch ein Delaney oder und so weiter, wir traden die alle, dann ist natürlich so wenig Qualität noch da, dass das dann auch ganz, ganz düster aussehen kann.
Ja, ich glaube, wenn man mal ehrlich ist, zu predikten, wer das schlechteste bzw. zweitschlechteste Team zwischen 2 bis 3 tankenden Teams sein wird, das ist halt am Ende des Tages mehr oder weniger ein Cointoss. Ich sehe deine Seite, ich finde auch so von der Homogenität des Teams sind sie besser als die Bulls. Die Bulls haben tendenziell die besseren Einzelspieler, zumindest noch, aber ist natürlich, hast du völlig recht, hängt auch ein bisschen davon ab, wann wird so ein Deadman oder ein Ilyasova geflippt, wenn überhaupt, wie schnell wird ein John Collins reingeworfen, wenn du dir dann vorstellst, dass du mit Schröder, Bazemore, Prince, Collins und Plumlee oder Muscala startest, dann ist das halt schon auf einmal eine absolute Vollkatastrophe. Klar, sie sind ganz gut eingespielt, der Backcourt ist schon irgendwo okay, also da ist schon besser als bei den Bulls, natürlich auf der 1 meilenweit besser, das ist alles keine Frage. Mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Vielleicht war auch ein bisschen der Wunschvater des Gedanken, was die Bulls angeht, dass ich einfach nicht ertragen kann, dass sie wirklich das schlechteste Team im Osten sein sollen. Im Zweifel werden das 2 sehr, sehr miese Teams sein, die sich dann irgendwie darum streiten, wer als erstes so richtig hardcore den Stecker zieht, die ein, zwei interessanten Jungs noch flippt und dann einfach sagt, ja komm, verlieren wir mal so viel, wie es irgendwie geht. Kann schon sein, dass Budenholzer da nicht so 100%ig von Anfang an der Typ ist. Das würde dafür sprechen, dass sie vielleicht später oder gar nicht flippen. Dann sind die gar nicht so schlimm schlecht. Erst recht im Osten, da kannst du dann schon ein paar Wins holen. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wer dein Player to watch ist. Ich habe versucht, ein bisschen Nee, habe ich versucht? Nee. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich ein bisschen kreativ werde und da irgendwie in die Richtung, was weiß ich, Torian Prince gehe, den ich super interessant finde, der auch sicher ein Player to watch ist. Ich finde auch Bazemore ist theoretisch ein Player to watch, weil der keine besonders gute letzte Saison hatte, erst recht den Start. Trotzdem habe ich mich am Ende des Tages für Dennis Schröder entschieden, weil der für mich
Same.
Ist der... Same, ja, dachte ich mir, der Junge ist, um den es da jetzt geht. Sie haben ihm die Schlüssel mehr oder weniger in die Hand gegeben, haben dann auch Jeff Teague verschifft. Er ist der Star dieses Teams, kann man wahrscheinlich fast schon so sagen.
Definitiv.
Und er muss jetzt liefern. Er muss jetzt zeigen, dass es sinnvoll war, auf ihn zu setzen langfristig, dass er wirklich ein deutlich überdurchschnittlicher Einser in dieser Liga sein kann. Denn das erhoffen sie sich von ihm. Ansonsten hätten sie diese Moves nicht so gemacht, wie sie sie gemacht haben. Er hat ein geiles Skillset, er hat immer noch ganz klare Flaws in seinem Spiel, die er verbessern muss. Er muss die Turnover in den Griff kriegen. Wenn du dir Turnover-Percentage anguckst, unter den Guards im Osten fast der schlechteste im letzten Jahr gewesen. Er muss ein bisschen kontrollierter spielen. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, wenn er seinen Dreier ein bisschen respektabler irgendwie in sein Game bekommen kann, wird ihn das nochmal eine ganze, beziehungsweise vielleicht eine halbe Stufe besser machen, aber merkbar besser machen. Ich bin einfach wahnsinnig gespannt auf seine Saison. Mal gucken, wie die EM jetzt irgendwie seine Rolle spielt. Das ist nicht immer einfach, erst recht für so einen jungen Spieler mit einer EM in den Knochen dann in eine neue Saison zu kommen. Und wie er damit umgeht, dass die Hawks jetzt eben kein Team sind, wo es ums Gewinnen geht und wo es ums Competen um die Playoffs geht, sondern wo es im Prinzip darum geht, ein paar junge Leute zu entwickeln und möglichst relativ viel zu verlieren. Ich sehe ein bisschen die Gefahr und das ist für mich so ein bisschen das Fragezeichen, dass er... Ja, so ein Stück weit in Richtung Good Stats on a Bad Team Guy sich entwickeln kann. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Er muss natürlich schauen, sich selber individuell zu entwickeln, trotzdem mit seinem Team irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Das ist halt für einen Point Guard auch irgendwo die Aufgabe. Aber trotzdem auch die Tatsache akzeptieren, dass es da jetzt gerade mal nicht um die Playoffs geht, sondern darum geht, jetzt mal ein, zwei Jahre möglichst sich vernünftige Picks zu sichern und dann perspektivisch wieder gut zu sein. Ich bin gespannt, wie er das vom Kopf her macht. Wie er das akzeptiert, diese Rolle akzeptiert. Ich glaube, er hat sich das, als er vor ein paar Jahren da gelandet ist, ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass er im Jahr 2017, 18 wirklich hardcore tanken wird. Nur wird er sich damit auseinandersetzen müssen und trotzdem sein Game entwickeln müssen. Wie gesagt, Good Stats on a Bad Team ist für mich so ein bisschen die Gefahr. Ich wünsche es ihm nicht und hoffe, dass er da einen vernünftigen Umgang damit findet. Da bin ich gespannt. Von daher ist er mein Player to watch und niemand anders.
Ja, völlig zu Recht bei mir natürlich auch, weil Dennis Schröder auch einfach echt eine unfassbar spannende Personalie ist. Also es gibt bei ihm auch wirklich eigentlich fast nur die zwei Lager. Das sieht man auch bei uns in der Gruppe, selbst in Deutschland ist es der Fall. Es gibt große Dennis Schröder-Fans, klar, vor allen Dingen, weil er hierher kommt, aber es gibt auch ein großes Lager, die wirklich absolute Hater sind von Dennis Schröder. Und da gibt's auch gute Gründe dafür, weil es gibt halt diese zwei Ansatzpunkte. Was halt spannend ist, wenn wir uns die letzte Saison von ihm angucken, das liest sich erstmal halt wirklich ganz gut. Aufgerundet sind das 18 Punkte, 6 Assists bei einem True-Shooting-Wert von 53%, damit ist er so ziemlich genau im Durchschnittswert der NBA, aber wenn du dir das mal anguckst und ins schöne Tool reingehst bei BKREF Player Season Finder, dann gibst du das mal ein, diese Werte, 18 Punkte, 6 Assists, 53% True-Shooting und guckst mal, wer das alles hatte oder besser war, das sind nur 8 andere, dann liest sich Dennis Schröder, kann man in einen, also ist da auf dem Rang eines James Harden, eines Westbrooks, eines Curry, eines Pauls, eines Lowrys, eines Conleys, eines Wall und eines Bledsoes, sonst hat das kein anderer geschafft. Und da ist natürlich der Grund, warum viele sagen, Mensch, der ist jung, der hat noch das Potenzial, vielleicht seine Schwachstellen abzustellen. Wenn man das so sieht, ist das natürlich auch ganz gut. Aber es gibt auch das andere statistische Gesicht von Dennis Schröder und das ist einfach leider, vor allen Dingen, wenn man die Advanced Metrics reinguckt, dass er ein sogenannter Minusspieler ist. Er hat bisher zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere, zumindest bei den Atlanta Hawks, zeigen können, dass er sein Team besser macht. Das liest man daran, dass das Team mit ihm ein Netrating von minus 2 hatte, ohne ihn plus 0,2. Wenn man die letztjährige Playoffs reinguckst, dann ist das noch schlimmer. Mit ihm hatten sie einen Wert von minus 4,8, ohne ihn waren sie plus 9,3. Also wirklich absolut eklatant und weiter liest sie es natürlich. Das ist dann im Prinzip nur die Zusammenfassung. Im Real Plus Minus ist er 55. unter allen Point Guards gewesen. Schlechter als ein Derrick Rose, als ein D'Angelo Russell, als ein Austin Rivers, als ein Rajon Rondo, alle mit eher stabil. Und das ist halt so die Sache. Und deswegen ist das für ihn auch definitiv kein Make or Break hier. Aber es ist halt jetzt natürlich die Frage, Frage, ja, was ist? Also er wird gute Stats liefern, das kann man absolut buchen. Er wird 20 plus die, glaube ich, liefern. Nur die Frage ist, wie effizient und wie wertvoll wird das wirklich sein? Ist das so ein Monte Ellis-Ding oder kann er wirklich beweisen, dass er mehr als das sein kann? Von daher auch Stichwort EM, freue ich mich drauf. Ist auch vor allen Dingen für ihn schon mal eine super Probe für die komplette Saison, weil das eigentlich identische Situationen sind. Für Deutschland ist er der Leader, steht da voll in der Verantwortung und es wird bei den Atlanta Hawks natürlich genauso sein. Also ich bin gespannt, ich bin mir auch wirklich nicht sicher, in welche Richtung sich das entwickeln wird mit Dennis Schröder, aber ich erhoffe mir natürlich von ihm einiges und jetzt leite ich direkt über zu meiner Bold Prediction und da bin ich so weit zu sagen, dass Dennis Schröder, ich mir vorstellen kann, dass er dir 23 plus geben wird bei über 46% Field Goal Quote und das steht jetzt nur noch in Klammern, das wäre dann schon im Osten ein solider Case für einen All-Star-Spot tatsächlich, aber nur die beiden oberen Sachen würde ich für meine Bold Prediction zählen lassen.
Die lasse ich dir natürlich durchwinken und äußere mich nicht dazu, ob ich die unterstütze oder nicht. Also rein emotional, ich äußere mich jetzt doch dazu. Emotional natürlich wünsche ich ihm, dass er das schafft. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er das in dem Volumen mit der Effizienz tatsächlich schon im Tank hat. Erst recht, wenn ich mir angucke, wer da um ihn rumläuft. Geht auch schwer gegen meine Bold Prediction sozusagen. Insofern ist das ganz spannend. Also wollen wir mal schauen. Es ist, glaube ich, es gibt kein Szenario, in dem deine und meine gleichzeitig aufgehen werden. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Denn meine Bold Prediction, und ich hoffe, du lässt mir die durchgehen, ist, die Hawks werden das schlechteste Offensive Rating der Liga haben.
Ja, das kann hinkommen.
Ja, das wird nicht passieren, wahrscheinlich, wenn Dennis Schröder wirklich in höherem Volumen effizient scoret. 23 Punkte kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also wenn ich mir das Lineup nochmal durchgucke und gerade das Depth Chart, dann ist das einer der Gründe, warum mir einfach völlig die Fantasie fehlt bei den Hawks. Und ich glaube ehrlicherweise, und das tut mir echt ein bisschen leid, dass das auch für mich wahrscheinlich das absolute Minus-League-Pass-Team sein wird. Also es gibt relativ wenig Gründe für mich, mir irgendein Spiel der Hawks anzugucken, außerhalb von Dennis Schröder. Alles andere finde ich da gänzlich unspannend. Ich glaube nicht, dass die besonders attraktiven, sehenswerten Abtempo-Basketball spielen werden. Ich sehe da wenig, warum ich mir das angucken sollte, außerhalb von Dennis Schröder. Und gerade offensiv sind da für mich einfach wahnsinnig viele Fragezeichen. Über Schröder haben wir gesprochen, der alleine kann aber auch nicht die Kohlen aus dem Feuer holen. Bazemore, ja, muss man sich jetzt mal anschauen im nächsten Jahr, ob er wirklich da jemand sein kann, der dann verlässliche zweite Option sein kann, denn die wird er wahrscheinlich sein müssen. Torian Prince finde ich ultra interessant, wäre mein alternativer Player to watch gewesen, der einen krassen Boost in Minuten in Usage bekommen wird, wahrscheinlich starten, wird guter Verteidiger, Quoten bei ihm noch gar nicht besonders prall. Wie gesagt, Ilyasova, mal schauen, wie lange er dann da ist. Dwayne Dedmon offensiv jetzt auch nicht gerade eine Koryphäe und die Backups dahinter sind halt auch nicht die, wo ich mir irgendwie vorstellen kann, dass die Teil einer einigermaßen vernünftigen Offense sein sollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar eine Top-10-Defense dahinstellen können, zumindest eine bessere, eine durchschnittliche Defense kann ich mir vorstellen, können sie dahinstellen. Aber das bringt halt nichts, wenn die Offense relativ katastrophal sein wird und davon gehe ich aus. Insofern für mich werden sie die schlechteste Defense sein. Ich hoffe, du winkst mir die durch, dann ist das eine, die ganz gut aufgehen könnte, kann ich mir vorstellen.
Ja, natürlich lasse ich die dir durchgehen, weil es ist ja nun mal bei 30 Teams relativ unrealistisch, dass sie dann tatsächlich auf Platz 30 sind. Sie sind im Kandidatenpool, also ich glaube auch nicht, dass sie weit davon entfernt sein sollten. Also so Over-Under sollte wahrscheinlich so bei 27 liegen. Du nimmst jetzt halt deutlich das Under in dem Sinne, dass sie schlechter sein werden. Aber ich glaube auch defensiv sehe ich es nicht kommen. Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, die werden defensiv vielleicht so D-Rating, werden sie 21. am Ende so Offensive-Rating, dann vielleicht so 28. Ja, dann bist du schon relativ schlecht. Das muss man einfach mal dazu sagen.
Stabile ja. Mixtur für ein mieses Team, ja.
Ja, das stimmt. Aber wir wollen, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also wir wollen ja immer Hoffnung machen und du sprichst auch noch einen Kandidaten an, Torian Prince. Wäre auf jeden Fall auch so meine zweite Wahl gewesen für Player to Watch. Und da muss man auch nochmal im Zuge der Thematik John Collins. Wir sprechen ja immer wieder, haben wir auch schon oft drüber diskutiert, was halt der bessere Weg ist für Rookies. Schmeißt du sie wirklich rein und gibst ihnen einfach Raps und hoffst einfach, dass das hilft? Oder gehst du es halt konservativ an und bist wirklich vorsichtig mit den Jungs. Und bei Torian Prince hat man jetzt ja zum Beispiel gesehen, das hat sich wahrscheinlich ausgezahlt, dass sie wirklich lang gewartet haben und ihn einfach gut darauf vorbereitet haben. Und letztendlich hat er ja geliefert. In den Playoffs hat er da wirklich viel Fantasie geweckt, hat da sehr, sehr solide Stats abliefern können. Ich rufe es ja nochmal kurz auf. 31 Minuten hat er fast für sie gespielt in den Playoffs. 11 Punkte, 5 Rebounds bei 56% aus dem Feld, 62er True-Shooting-Wert. Also sehr, sehr gut und ist dazu auf jeden Fall ein stabiler Verteidiger, ein absoluter Prototyp für 3&D. Also das ist ein Junge, auf den man man sich freuen kann. Aber dann sind wir wieder bei dem anderen Punkt. Wenn ich daran denke, wir hatten in der letzten Episode die Phoenix Suns und da guckst du auf den Kader und das weckt schon viel Fantasie. Du hast da wirklich jede Menge Guys, bei denen du dir vorstellen kannst, okay, die hältst du auf jeden Fall in der Franchise und hoffst halt drauf, dass sie sich zu Stars entwickeln. Und dann guckst du zu den Hawks. Ja, dann hast du Dennis Schröder, was schön ist. Der Mann kann Basketball spielen, dann hast du einen Bazemore, der meiner Meinung nach, auch wenn es Daves Lieblingsspieler ist, nicht eine Lösung für die Zukunft sein kann und dann wird's halt schon verdammt eng. Dann baust du auf einen John Collins, was schon ein Reach ist, also da sehe ich es nicht unbedingt kommen, dass der jetzt wirklich diesen kometenhaften Aufstieg macht. Ja, und dann musst du auf die Zukunft blicken. Aber da, um jetzt nochmal kurzer die Kurve zu bekommen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, was zumindest gut ist, die Atlanta Hawks wirklich 3 First-Rounder für 2018, erstmal ihren eigenen und da kann man Lock hintermachen, dass der mindestens Top 5 ist, also auf jeden Fall Hoffnung an alle Atlanta Hawks Fans, sowas wirklich Michael Porter Jr. oder Luka Doncic, das ist nicht ausgeschlossen und das würde ja immer noch Hoffnung bringen. Dann hast du noch den Houston First Rounder, der Top 3 protected ist, also den werden sie definitiv bekommen, den Minnesota First Rounder, der Top 14 protected ist, auch den werden sie sehr wahrscheinlich bekommen und das ist doch zumindest mal eine Aussicht, dass du dann wirklich 2018 im Draft die Chance hast, wirklich den Rebuild, auch dann wird er noch ein paar Jahre dauern, aber dass du da zumindest ein bisschen mehr wirklich dir vorstellen kannst, dass es nicht allzu bald wieder der Fall ist, dass die Hawks wieder winning Basketball spielen werden.
Ja, der Weg ist auf jeden Fall relativ weit und ist auch eine ganze Ecke weiter, als er bei den Sixers ist, die da immer so ein bisschen als Rebuild-Vorbild natürlich irgendwie angesehen werden. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob sie wirklich Dennis Schröder das Potenzial zuschreiben, vielleicht tatsächlich der Franchise-Player, wenn man dieses Wort mal wieder raushauen will, zu sein, oder ob sie ihnen schon bewusst ist, dass er das nicht sein wird, sondern dass sie sich den entweder über einen Draft oder über irgendeinen völlig verrückten Trade irgendwann in mittelfristiger Zukunft sichern müssen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Luka Doncic, muss ich dich enttäuschen, er wird nächstes Jahr zu den Bulls gehen und dann da der Starting Point Guard sein werden. Also der wird nicht bei den Hawks landen. Ansonsten natürlich
die Lage. Das fände ich besser. Tut mir leid, aber fände ich echt besser, wenn er bei den Bulls landet.
Wichtig, das freut mich. Dann lass mich doch mal wissen, Best- und Worst-Case-Szenario machen wir auch bei jeder Franchise hier am Ende des Tages. Ist es für dich genauso so einfach, in Anführungsstrichen, wie es bei den Suns zum Beispiel war, was wir im letzten Podcast besprochen haben, dass das Best-Case sozusagen das Worst-Case-Szenario ist, im Sinne von Best-Case-Szenario ist, sie gewinnen so wenig wie möglich oder wünsche dir irgendwas, ja, dass sie tatsächlich irgendwie vielleicht, keine Ahnung, siehst du die Hawks irgendwie Mitte 30 Wins holen in einem Best-Case-Szenario oder geht es dann wirklich im Prinzip darum, ob sie näher an der 20 oder näher an der 25 sind?
Also auf keinen Fall über 30 und ganz klar, Best-Case ist das Worst-Case-Szenario, so viel verlieren wie möglich und da hoffe ich, dass Coach Bud dann auch wirklich bereit ist, so ein bisschen das eigene Ego einfach ein bisschen außen vor zu lassen. Wir wissen alle, dass er ein guter Coach ist, aber dass er da wirklich sagen kann, okay, ich sehe, wir müssen ein Rebuild machen und dementsprechend werde ich uns auch aufstellen. Also von daher kann ich mir natürlich in einem Best-Case-Szenario vorstellen, dass wenn Schröder wirklich den nächsten Schritt macht und annähernd an meine Bold-Prediction rankommen sollte und dazu dann auch nicht alle Spieler dann wirklich per Trade verschifft werden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir 30 Wins sehen könnten. Worst Case Szenario, da bin ich dann wieder bei einer soliden 20. Drunter sehe ich es nicht kommen. Dafür werden sie am Anfang und vor allen Dingen im Osten einfach zu viele Spiele gewinnen. Wenn ich genau setzen müsste, bin ich doch eher beim Worst Case Szenario und tippe die Atlanta Hawks ziemlich genau auf 23 Wins.
Das ist stabil. Das ist sehr, sehr eng bei dem, was ich hier stehen habe. Mein Best-Case-Szenario, also auch da natürlich im Best-Case gewinnen sie relativ wenig, aber rein sportliches Win-Best-Case, wenn man es so sieht, mit einer starken Borderline-All-Star-Saison von Schröder und einem Bounce-Back-Jahr von Bazemore sind das für mich hier 28 Wins in dem Best-Case. Viel dichter sehe ich sie da irgendwie nicht rankommen. Worst-Case stehen bei mir auch 20. Könnte mir theoretisch auch weniger vorstellen, wenn man mal ehrlich ist. Aber der Osten ist halt der Osten. Selbst die Nets haben letztes Jahr 20 Wins geholt irgendwie. Also da musst du es erstmal schaffen, wirklich da eine 1 vorne stehen zu haben. Das ist nicht gar so einfach. Also für mich auch tatsächlich der Floor, dann die 20 Wins. Du hast 23 Wins getippt, glaube ich. Ich habe 24 Wins hier getippt bei mir. Da müssen wir uns jetzt noch auf irgendwas einigen.
Dann lass uns lieber die 23 nehmen, weil mir kam gerade so der Gedanke, das kann man jetzt ja schon auflösen, weil klar, gibt kein Team, was drunter fällt. Wir haben kein Team unter 20 Wins getippt und ich mache mir gerade Gedanken darüber, ist das ein Fehler? Wird es nicht in dieser Saison ein Team geben, was unter 20 Wins holt?
Habe ich mich auch schon gefragt, aber wenn du andersrum mal denkst, dass selbst die Suns, die letztes Jahr wirklich mit Anlauf auf dem Tanking-Mode waren, 24 geholt haben, selbst die Nets 20 geholt haben und die Teams, die sonst so wenig hatten, ich sehe einfach keinen, der da wirklich in Frage kommt.
Ja.
Ist natürlich ein bisschen die Frage, ich glaube, die Liga wird einfach so minimal enger zusammenrücken, was sowas angeht. Ich sehe kein Team da wirklich komplett abreißen lassen, aber andersrum kann es natürlich auch sein, dass irgendjemand sagt, pass auf, jetzt ist die Chance, wirklich absolut schlechtesten Rekord zu produzieren, sehr, sehr groß. Aber für mich hat jedes Team, auch die, die da wirklich jetzt in unseren ersten Episoden auftauchen, eigentlich zu viel Qualität, wirklich aus 82 Spielen nicht mal 20 zu gewinnen. Schwierig. Also am Ende des Tages, wenn man unsere Wins alle zusammenrechnet, wird das sowieso vorne und hinten mathematisch überhaupt nicht aufgehen.
Also, ja, klar.
Es wird unmöglich sein, dass das hinkommt. Aber ich fühle mich ganz gut damit, dass wir hier irgendwie alle Teams zumindest knapp über den 20 haben. Ich glaube, das passt schon.
Ja, ich glaube, ja, ich hoffe einfach, dass wir da richtig liegen.
Ja, stabil. Dann sind wir durch mit den Hawks, glaube ich.
Ja, und jetzt kommen wir wieder in den Westen. Und da muss ich einfach mal sagen, im Vergleich zu den drei Teams, die wir bisher hatten, würde ich sagen, ist das ein Team, was ich schon echt deutlich besser sehe als wirklich die drei Teams, die wir bisher hatten. Wir haben schon ein Weilchen überlegt, ob wir nicht ein anderes Team da sehen, aber haben uns doch im Westen relativ deutlich dafür entschieden, dass es an 14, wenn die 15 die Phoenix Suns sind, dass es eigentlich nur eine Lösung geben kann. Und das sind die, jetzt schalte ich nochmal kurz den Trommelwirbel rein. Du darfst diesmal anfangen.
Stabil, diesmal darf ich. Es sind tatsächlich die Sacramento Kings. Man glaubt es kaum, aber es sind die Kings, die auf dem Weg zu einer seriösen NBA-Franchise sind. Das, glaube ich, kann man mittlerweile so sagen. Und das ist was, was vor anderthalb Jahren fast niemand geglaubt hätte. Wir alle erinnern uns an das, was die Kings die letzten Jahre so verzapft haben. Absoluter Chaoshaufen, sowohl auf dem Platz, als auch im Lockerroom, als auch im Front Office, als auch anstelle des Owners und im Prinzip ein völliges Chaos. Sie hatten eine sensationell aktive Offseason, würde ich sagen, haben das halbe Roster umgekrempelt und versuchen da wirklich aufzuräumen. Neuanfang, neue Halle, neue Spieler, also da wirklich einmal komplett alles auf links zu drehen, 180-Grad-Wendung und sich so langsam aber sicher zu einer vernünftigen NBA-Franchise zu entwickeln, was ich erstmal gut finde. Bevor wir auf die einzelnen Moves kommen, finde ich, ist das, auch wenn es immer irgendwie spaßig war, sich über die Kings lustig zu machen und man immer irgendwie was hatte, wo man draufhauen konnte, und selbst die Fans von Franchises, wo es gar nicht liefen, hatten immer noch was, um nach unten zu buckeln und zu sagen, ja Gott, ey, zum Glück sind wir nicht die Kings, immerhin besser als die sind wir immer noch. Also so ein bisschen der HSV der NBA, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt sind sie irgendwie auf dem Weg zu einer seriösen NBA-Franchise. Wie viel Prozent von 0 bis 100, wenn 100 wirklich eine seriöse NBA-Franchise sind, sagen wir mal, von mir aus die Spurs, die das absolute Paradebeispiel sind, bei wie viel Prozent sind die Kings jetzt angekommen?
Dann gib mir mal einen Richtwert und sag mal, wo lagen sie denn in der letzten Saison?
In der letzten Saison, würde ich sagen, lagen sie um und bei 25%.
Oh, doch so viel.
Ich wäre jetzt weiter noch gerade zu heben.
Okay, wenn sie
ich meine, sie haben eine Halle und hatten 15 aktive Spieler. Das reicht für mich für 25%.
Und wirklich eine sehr, sehr schöne Halle. Also was das angeht, was die Facilities angeht, da sind die Kings jetzt schon wirklich auf Top-Niveau und hoffen wir mal, dass sie da auch irgendwann sportlich wieder angelangen. Richtigen Schritt haben sie gemacht. Wenn du mich fragst, wie seriös sind sie jetzt durch die Offseason geworden? Ich würde sagen, sie sind inzwischen bei 40% und haben wirklich während der Regular Season viel Upside.
Stark. Haben sie die Kings die Knicks in deinem Ranking schon überholt oder sind sie immer noch das eigentliche Trainwreck?
Ja, doch, Stand jetzt sind sie vorne, aber auch die Knicks haben jede Menge Upside. Also wenn die da mal ein bisschen aufräumen, dann kann da wirklich schon sehr, sehr viel passieren. Aber ich würde sagen, dann überlässt du mir wahrscheinlich diesmal mal ein bisschen vorzustellen, was passiert ist.
Mir völlig egal.
Ja, ich mache einfach mal. Ich lege einfach mal vor und du hast es schon richtig gesagt, da ist jede Menge passiert. Also schon alleine die Abgänge, da ist die Liste lang. Darren Collison, der ewige Backup-Point Guard, einer der Guten, was das angeht, hat sich zu den Pacers verabschiedet. Tyreek Evans und Ben McLemore, vor allen Dingen Ben McLemore, der sich leider verletzt hat, war ja für mich ein Kandidat für eine gute Saison. Sehr, sehr bitter. Die sind beide bei den Grizzlies gelandet. Rudy Gay, haben natürlich alle drüber gesprochen, ist bei den Spurs. Langston Galloway bei den Pistons, genau wie Anthony Tolliver. Und Aaron Aflalo hat sich auch Richtung Magic verabschiedet. Was ist das große Thema bei den Sacramento Kings? Vor allen Dingen natürlich der Draft. Da waren sie für viele und auch für uns wirklich einer der großen Gewinner und haben da wirklich viel richtig gemacht. Sie haben De'Aaron Fox an Nummer 5 gedraftet. Ja, war auf jeden Fall, mussten sie machen quasi, passt perfekt rein. Der Junge wollte sogar zu den Kings, also was das angeht, eine sehr, sehr harmonische Geschichte. Und dann haben sie ihren eigenen 10. Pick getradet, dafür, dass sie 2 Picks bekommen konnten, haben down getradet, an 15 und an 20 durften sie dafür picken und haben da für viele wirklich auch sehr, sehr gute Moves gemacht. Justin Jackson, auch so ein 3-and-D-Guy, an 15 gepickt und dann an 20 wirklich den ultimativen High-Upside-Move gemacht mit einem Harry Giles, der für viele 2016 noch einer der Top-Guys wirklich im kompletten Draft war, wurde da im Atemzug genannt, wirklich mit den Top 5, ist dann durch seine Verletzung, ich glaube Kreuzband müsste es auch bei ihm gewesen sein, ist da tief gefallen. Die Kings haben ihn geholt und haben natürlich einen Jungen wirklich mit viel Potenzial geholt. Und selbst Frank Mason, Zizzard, der Dritte an 34, ist für viele auch ein Kandidat, der da auf der 1 tatsächlich ein Kandidat sein könnte. Ansonsten, was Free Agency angeht, haben sie auch ein paar schöne Moves gemacht. Der Königstransfer war natürlich George Hill, bei dem es sehr, sehr lange gedauert hat, bis er sein neues Zuhause gefunden hat. Wir haben eigentlich fest damit gerechnet, dass er wirklich einen 4-Jahres-Max bekommen wird. Am Ende waren es doch nur 3 Jahre, 57 Millionen, die Kings ihm dann da als Meistbietender geboten haben. Das letzte Jahr ist sogar nur mit 1 Million garantiert, also sollte das sogar bei George Hill irgendwie aufgrund von Verletzungen schlecht laufen, haben sie da auch auf jeden Fall einen Move mit Weitsicht gemacht. Ansonsten haben sie einen schönen für alle Fans des europäischen Basketballs, Bogdan Bogdanovic, den viele, glaube ich, schon in der Euroleague gesehen haben, als er mit Fenerbahce sich da einen Titel geholt hat, oder auch bei den Olympischen Spielen, als er Silber mit Serbien geholt hat, gilt als einer oder galt lange als einer der besten Spieler in Europa. Den haben die Kings sich dazu geholt, 3 Jahre, 27 Millionen, und dann haben sie auch noch ein bisschen was für die Kultur gemacht, für den Locker-Room, absolute Veterans, also die Veterans, die du dir wirklich holen kannst. Vince Carter, der älteste Spieler in der NBA aktuell, über 40. Ist er eigentlich schon 41 oder ist er noch 40?
Ich glaube, er ist noch 40.
Naja, 1 Jahr, 8 Millionen haben sie ihm nochmal geboten, also freut mich für beide, das kann man jetzt schon mal dazu sagen. Vince Carter, nochmal eine neue Situation. Und Zach Randolph, wirklich, das schmerzt ein bisschen, dass er kein Memphis Grizzly wäre, ist auch wirklich schwierig, sich das vorzustellen. Wird komisch sein, ihm im Sacramento Jersey zu sehen im nächsten Jahr. 2 Jahre, 24 Millionen. Ja, jede Menge passiert, und natürlich wie immer die Frage, wie bewertest du dieses Kuddelmuddel an Moves?
Also erstmal, ich habe es gerade kurz nachgeguckt, tatsächlich Vince Carter ist noch 40, wird im Januar dann 41, also das ist alles noch im Rahmen. Wenn du mich fragst, wie ich das bewerte, tatsächlich weitgehend positiv mit wenigen kleinen Ausnahmen. Also über den Draft hast du im Prinzip alles gesagt, was man sagen muss. Da haben sie viel, wenn nicht gar vielleicht wahrscheinlich sogar alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was sie da noch groß hätten besser machen sollen. Sie haben jetzt endlich vermeintlich zumindest erstmal die Lösung auf der 1, nachdem sie da die letzten Jahre irgendwie mit Tyler Austin, mit Rondo, mit Collison echt so rumprobiert haben und niemanden hatten, der da das, ja, die langfristige Lösung sein kann. Jetzt hast du mit De'Aaron Fox jemanden, der ein Competitor ist, der ein guter Typ sein soll, charakterstark sein soll, schnell, athletisch, hat halt noch null Range, aber mein Gott, ist auf jeden Fall ein super interessantes Asset. Also da haben sie viel richtig gemacht. Der George Hill Move, den finde ich auch sehr, sehr schön. Wir haben ja auch drüber gesprochen, hätte ihn gerne irgendwo bei einem Contender oder erweiterten Contender zumindest gesehen. Und das hat der Markt dann irgendwo doch nicht mehr hergegeben, dass nur 1 Million in 1920 noch garantiert ist. Ist natürlich irgendwie ein ganz schöner Nebeneffekt. Kann so ein bisschen den Mentor für De'Aaron Fox spielen. Wenn er gesund und fit ist, ein sehr, sehr guter Point Guard in dieser Liga. Also dann hilft er dir auch sportlich. Ist die Frage, ob dir das was bringt. Aber kann dann theoretisch auch wieder ein Trade-Piece sein. Also da, finde ich, haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Vince Carter, alles richtig gemacht. Sie brauchten noch einen Wing, da sind sie ein bisschen dünn. Nur ein 1-Jahres-Deal, 8 Millionen. Das ist halt mittlerweile fast nichts mehr in der NBA. Sie haben da Minuten frei, also da sehe ich überhaupt nichts Negatives an dem Deal. Den Sibo-Deal sehe ich so ein bisschen gespaltener. Ich finde ihn A, ein Stückchen zu teuer für das, was sie von ihm wollen. Sie wollen eigentlich niemanden, der sportlich ultraproduktiv ist und dir wahnsinnig weiterhilft. Im Prinzip willst du jemanden, der so ein bisschen Locker-Room-Guy sein kann, ein bisschen Mentor für einen Willie Cauley-Stein, für einen Labissiere vielleicht. Ich weiß nicht, ohne das jetzt irgendwie suggerieren zu wollen, ob Sibo für die Rolle als Mentor so hundertprozentig der Richtige ist. Der hat links, rechts schon auch abseits des Platzes immer mal wieder so ein, zwei Sachen, wo man sich fragt, ob das, ja, ob er in der Rolle am stärksten ist. Ich finde ihn ein bisschen teuer für die Rolle da. Bin gespannt, wie viele Minuten er wirklich bekommt. Also wenn er da wirklich eine Rolle von der Bank annimmt, mit wenig Minuten, wirklich eher Willie Cauley-Stein oder bisher irgendwie entwickelt und ihm da die Minuten gibt, dann kann man das so machen. Ich glaube, dass man das, was man aus Sibo bekommt, was er dir bringen soll, hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger hinbekommen. Aber das ist so ein minimaler Not. Von daher haben sie für mich fast alles richtig gemacht, auch auf der Abgangsseite, dass du dann nicht mehr mit einem Tolliver, mit einem Aflalo und Coda in die Zukunft gehst, sondern wirklich sagst, wir räumen jetzt komplett auf. Absolut 2 Funfacts habe ich noch für dich. Willie Cauley-Stein ist der langjährigste King, also ist der am längsten im Roster der Kings ist, schon einigermaßen spektakuär. Und sie haben jetzt aktuell 9 Jungs im Roster, die in den letzten 3 Jahren gedraftet wurden, 8 davon First-Rounder, also theoretisch echt eine ganze Menge irgendwie Potenzial. Off-Season-Note steht hier für mich eine glatte 2, sie haben keine unnötigen langfristigen Deals rausgehauen, haben wenig irgendwie Mittelmaß überbezahlt, haben für mich echt so eine strukturierte, sinnvolle Offseason gehabt, was sich immer noch komisch anfühlt, das so zu sagen, aber haben da sehr, sehr wenig falsch gemacht. Wie gesagt, Sibo, den Move finde ich so im Gesamtpaket so ein bisschen kritisch, deswegen ist es auch keine 2+. Aber für mich sind die Kings so einer der sneaky, heimlichen Gewinner, wenn man so will, dieser Offseason, und haben sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, zumindest dafür, wie schlecht sie bei uns jetzt hier in der Projection stehen. Also tatsächlich, als eines der schlechteren Teams, für mich auch eine extrem positive Überraschung. Und ich kann schon mal spoilern, ich sehe es sogar noch ein kleines bisschen besser und habe noch ein Plus mit rangebaut. Also wirklich Offseason-Note für mich 2+. Draft stand jetzt überragend. Und auch die Abgänge, das ging ja auch mal dazu. Wir haben lange drüber geredet, die Kings müssen einfach mal entmüllen, wirklich mal den Kader zu entrümpeln. Und wenn man die Liste durchgeht, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und bei den Neuzugängen, ja, sportlich ist der Fit vielleicht nicht so ganz da, aber da haben wir auch schon mal privat drüber gesprochen. Bei den Kings geht's ja vor allen Dingen, was wir eben jetzt so lapidar mit unseren 40% und 25% angedeutet haben. Es ging vor allen Dingen darum, Kultur einfach reinzubringen in die Franchise, in den Lockerroom, und da haben sie mit diesen Jungs einfach es wirklich perfekt gemacht. Randolph und Carter, das sind die ultimativen Lockerroom-Guys, da wird's auch ein paar Stories auf jeden Fall zu geben. Da ist einfach dieser Wert noch ein bisschen höher als der sportliche Wert natürlich. Und George Hill, ich find's auch schade für ihn. Ich würde ihn natürlich gerne beim Playoff-Team sehen, aber trotzdem haben die Kings da extrem viel richtig gemacht. Nicht nur ist er ein Vorbild für den De'Aaron Fox, vor allen Dingen kann er auch neben De'Aaron Fox auf dem Platz stehen, weil George Hill einfach das Skillset mitbringt, dass er auch einfach so ein bisschen als Off-Ball-Guard natürlich neben dem De'Aaron Fox auf jeden Fall stehen kann. Also von daher finde ich das sehr, sehr schön. Ich freue mich auch auf Bogdan Bogdanovic, auch wenn er definitiv ein Anwärter jetzt ist für den schlechtesten Verteidiger in der kompletten NBA, ist er trotzdem einfach ein schöner Offensivspieler, ist auf jeden Fall ein Kandidat für so einen stabilen Ausbruch, so 40+ Punkte. Also das kann ich mir bestimmt vorstellen bei ihm. Und das ist ein solider Gamble. Das ist kein schlimmer Vertrag. Es könnte, hat schon Bustpotenzial, aber vielleicht ist er offensiv wirklich so gut, dass er so ein typischer sechster Mann-Prototyp sein könnte, der einfach so gut, so effizient scoren kann, dass einfach die Defizite in der Defensive nicht so schlimm sind. Und warum bewähre ich es noch ein bisschen positiver als du? Für mich ist es halt kein klassischer Rebuild. Die Kings sind halt nicht auf diesem Full-Tank-Mode. Und deswegen macht für mich diese Offseason auch Sinn. Weil das Problem ist nun mal, sie sind für uns vorletzter im Westen, und das ist auch sehr, sehr realistisch, aber sie werden einfach trotzdem im Osten meiner Meinung nach einige Teams wirklich hinter sich lassen. Also ich glaube, dass die Kings, das schon kurzer Spoiler auf unsere Best- und Worst-Case-Szenarien am Ende, ich glaube, dass die tatsächlich am Ende des Tages einen Rekord haben könnten, der im Osten vielleicht sogar echt für Platz 12, 11, vielleicht sogar 10 reichen könnte und sie dementsprechend wahrscheinlich auch echt gar nicht so in der Top 5 eventuell landen im Draft. Also es ist so ein softer Rebuild, so ein softer Tank-Move, und wir werden ja gleich mal den Kader durchgehen. Sie haben ja auch jetzt schon wirklich genug Kandidaten, junge Leute, bei denen man schon ein bisschen Fantasie, ja, auf jeden Fall haben kann. Von daher, ich bewerte es durchweg positiv und freue mich tatsächlich auf die Kings. Also ich bin sehr gespannt, werde ein paar Mal reinschalten, und das wird, glaube ich, ganz nett werden diese Saison.
Ja, ich freue mich auch drauf, tatsächlich. Also das würde ich unterschreiben. Wie gesagt, wir sind ja nicht weit auseinander. Bei mir stand die ersten 2+, und dann irgendwann habe ich es ein bisschen korrigiert und eine glatte 2 draus gemacht. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr positiv die Offseason der Kings, die da wirklich viel richtig gemacht haben. Und man kann viel richtig machen und trotzdem hier projected sein und das zweitschlechteste Team zu sein. Insofern kein Problem. Ich glaube, auf Bogdanovic darf man sich freuen. Der schlechteste Verteidiger, kann ich dich beruhigen, kann er nicht sein, solange Milos Teodosic in der Liga spielt. Da hat das für mich Runaway. Also an den wirst du kaum rankommen. Du hast es eben schon angesprochen. Starting Five ist für mich noch sehr, sehr offen. Also auch da ist so ein bisschen die übergeordnete Frage, wie früh, beziehungsweise lassen sie von Anfang an wirklich ihre jungen Leute da von der Leine, wenn man so will. Also George Hill wird auf der 1 starten, gehe ich sehr von aus wahrscheinlich. Buddy Hield sollte auf der 2 starten, und das war es dann fast schon mit Positionen, wo man sich sicher sein kann. Und du hast auf der 5 so ein bisschen die Frage, Willie Cauley-Stein, also das junge Talent, oder Costa Kufos, den etwas älteren. Auf der 4 die Frage, ist es Labissiere, das absolut junge Talent, oder ist es Sibo als Vet und dann Labissiere von der Bank? Bin ich gespannt, kannst du mir gleich mal sagen, was du davon hältst. Auf der 3 ist die nächste Frage, wen wirfst du da rein? Vielleicht irgendwie ein Garrett Temple oder dann doch ein Vince Carter vielleicht, der starten wird. Ein Bogdanovic vielleicht sogar, keine Ahnung. Also wie siehst du das Starting-Lineup der 5 außerhalb der 1 und 2? Das Starting-Lineup der 5, geil, der Kings wollte ich sagen, die Starting 5 der Kings. Also lassen sie da direkt die jungen Leute wirklich, wirklich los, und Sibo, Carter und Co. sollen sich dann mehr oder weniger von der Bank und im Lockerroom einbringen und im Training, soweit es das geht. Oder glaubst du, dass zumindest einer aus beiden, vielleicht sogar beide am Ende erstmal starten und dann die Jungs von der Bank kommen?
Ja, ist spannend. Du hast jetzt 1 und 2 erstmal außen vor gelassen, wobei sich da wahrscheinlich schon viele wünschen würden, dass De'Aaron Fox einfach direkt startet und vielleicht ein George Hill auf die 2 rückt. Aber das glaube ich auch nicht. Also ich denke mal erstmal, dass wir Hill und Hield auf der 1 und der 2 sehen werden. Auf der 3 würde ich mir tatsächlich direkt einen Bogdanovic wünschen und dann einfach mal schauen, wie gut es funktioniert. Du kannst ihn immer noch dann auf die Bank, wie gesagt, als so eine sechste Mann-Rolle liefern, aber ich würde ihn erstmal gerne sehen. Auf der 4 glaube ich tatsächlich, dass sie da einfach mit dem Vet, mit Sibo einfach direkt anfangen und dann mit einem Cauley-Stein zusammen. Also es ist ein verrückter Kader, passt auch nicht so unbedingt zusammen, aber auch das ist ein Team, wird viel durchprobieren, also wird sehr, sehr spannend. Und ob wie schnell es ein De'Aaron Fox wirklich schaffen kann, da dafür sich ein Claim zu machen, dass er ein Starting-Lineup rückt, dann könnte man auf jeden Fall auch so ein Three-Guard-Lineup sehen, ähnlich wie wir es bei den Suns mal früher gesehen haben, dass ein Hield eventuell sogar auf die 3 rückt, kann ich mir vorstellen. Und dann natürlich, gerade Richtung zweite Saisonhälfte, wenn die Kings dann auch offiziell eingesehen haben, dass es natürlich nichts wird mit irgendwie Playoffs oder an die 40 Wins, dass sie dann wirklich so ein bisschen ihre jungen Jungs da unleashen. Und da gibt's ja jede Menge. Scheinlich, wenn du wirklich schon auf die 4 guckst, wir wollen Labissier sehen, aber du willst auch einen Harry Giles direkt sehen. Auf der 5 hast du dann auch noch so einen Costa Kufus rumstehen, der eigentlich auch Minuten bekommen sollte. Ist für mich natürlich der absolute Kandidat für einen späten Trade und würde ich auch jetzt 100% Geld drauf setzen, dass der die Saison nicht als King beenden wird. Aber ja, es wird extrem spannend. Aber ich denke mal, dass es erstmal relativ klasse startet und hoffentlich mit einem Bogdanovic, der ordentlich am Bomben ist.
Ja, stabil. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie es dann im Laufe der Saison aussieht. Also auch da wird sich ein bisschen was drehen. Das ist eben bei den schlechtesten Teams oder den Teams mit den wenigsten Wins irgendwie immer so, dass sich dann im Laufe der Saison gerade am Line-Up ein bisschen was dreht. Aber ist irgendwie so ein ganz, ja, ein ganz bunt durchgemischtes, interessantes Line-Up. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so raufgucke aufs Depth-Chart, haben sie im Prinzip alles an Altlasten wirklich entsorgt. Ob das jetzt ja tatsächlich so diese Typen Ty Lawson und Co. waren. Rudy Gay würde ich niemals als Altlast bezeichnen, aber auch das ist für mich da der richtige Schritt zu sagen, jetzt machen wir mal einen Cut drunter und gehen halt einen neuen Weg. Also da ist jetzt wirklich mal massiv aufgeräumt worden. Ich bin gespannt, wer dein Player to Watch ist. Da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass du den gleichen hast wie ich. Und ich mein Player to Watch und meine Bold Prediction hängen zusammen. Insofern würde ich jetzt einfach mal vorlegen. Ich bin ein großer Fan von ihm und ich habe auch wieder größeren Anlass, weiterhin an ihn zu glauben. Es geht um Buddy Hield.
Ach, komm schon, ey.
Muss ich machen.
Er ist ja, ich habe ihn aber auch als Player
to Watch. Ist er bei dir auch?
Ja.
Oh Mann, ey. Das ist natürlich ärgerlich. Dann mache ich's kurz. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Ich hau aber meine Bull Prediction mit raus. Buddy Hield, ich Riesenfan, seit Februar da angekommen im Boogie Trade nach dem All-Star Break. Wirklich massiv solide Zahlen aufgelegt. 15 Punkte, 4 Rebounds, fast 2,5 Dreier. Sehr, sehr solide Shooting Splits. 48, 43, 81. Also sehr, sehr, sehr schön. Er muss sich weiter verbessern, das ist keine Frage. Er ist ein sehr, sehr harter Arbeiter. Ich hoffe, dass er in der Offseason da wirklich ein bisschen an seinen Schwachstellen gearbeitet hat, insbesondere die Defense. Deswegen kam ich gerade drauf, sein Finish am Rim, da ist definitiv Potenzial. Aber der hat angedeutet, dass er tatsächlich jemand ist, der wirklich Fantasie wecken kann für die Zukunft. Und das ist das, was die Kings brauchen, neben einfach so ein bisschen vernünftiger Kultur, die sie sich jetzt reingeholt haben. Ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht Topscorer sein kann, zumindest da oben mit dabei ist. Also da gibt's nicht so ewig viele andere Jungs, die ihm da viel wegnehmen. Deswegen auch meine Bull Prediction. Buddy Hield wird 18 Punkte auflegen und er wird zum Three-Point-Contest eingeladen.
Oha, sehr, sehr spannend. Lass ich dir selbstverständlich durchgehen. Wäre auch eine schöne Geschichte, weil ich glaube tatsächlich auch an Buddy. Also ich finde, viele haben ihn schon zu vorzeitig abgeschrieben. Er hatte ja auch wirklich einen katastrophalen Start in die Saison. Und dann einfach der Fakt, dass er als Rookie schon 23 war, war dann für viele echt schon Anlass genug, um sagen zu können, okay, aus dem Jungen wird nichts mehr. Ich glaube das nicht. Also dafür ist sein Skillset einfach zu solide. Dafür ist sein Wurf zu solide. Und das haben wir auch schon angedeutet bekommen. Und vor allen Dingen, seitdem er das Sacramento King Jersey auf jeden Fall übergestriffen hat, hat er ja eigentlich auch solide geliefert. Wenn du die Stats anguckst für die Kings, dann waren das in seinen, ich glaube, 23 Spielen hat er gemacht für die Kings, waren das 15 Punkte bei 48% aus dem Feld und 43% von draußen. Also sein Wurf, vor allen Dingen sein Dreier, hat er spät in der Saison schon gefunden, hat er auch wirklich nochmal am Ende sich nochmal ein bisschen, ja, so ein bisschen für die Rookie-Teams da empfohlen und dementsprechend kann ich mir es natürlich vorstellen. Wenn er auf dieser Pace weitermacht, ein paar Pünktchen mehr bekommt, die Würfe sollten da sein, dann kann das alles absolut hinkommen und mal gucken, ob er dann tatsächlich auch beim All-Star-Weekend mitmachen darf. Wäre natürlich eine schöne Geschichte für ihn. Für mich ist er auch der Player to watch, weil es halt schon prekär ist, die Situation, weil halt viel Druck von hinten kommt. Also bei Buddy Hield ist einfach die große Frage, ist er so gut, dass er es verhindern kann, dass er halt verdrängt wird aus dem Starting Lineup? Weil ansonsten ist natürlich ein sehr realistisches Szenario. Die Aaron Fox zeigt so gute Ansätze, dass die Kings sagen, okay, das soll unser Franchise Point Guard sein. Wir wollen den Jungen jetzt starten lassen, dann rückt er auf die 1 und natürlich wird ein George Hill nicht auf die Bank rücken. Der wird dann die Position 2 einnehmen, nehmen. Und dann ist die große Frage, was passiert mit dem Buddy Hield? Bleibt er weiter im Lineup, wie ich es eben angedeutet habe, und er geht auf die 3 und man spielt so ein bisschen verrücktes Lineup, oder geht er eventuell sogar auf die Bank? Und das könnte tatsächlich ein Moment sein, der wehtun könnte für die Karriere von Buddy Hield. Wenn er da erstmal auf der Bank landet, vielleicht sich dann in der Rolle nicht so wohl fühlt, dann ist er schon wieder bei einer Franchise so ein bisschen ausgeplant, ist dann natürlich wieder ein Trade-Kandidat, aber das würde mich schon, ja, würde mich schon ärgern für ihn, und ich glaube, dass die Situation für ihn bei den Kings eigentlich ganz gut sein könnte. Also von daher für ihn tatsächlich sehr, sehr spannend, wie sich gerade die Anfangsphase der Saison entwickeln wird.
Stabil, dass wir jetzt hier auf jeden Fall die gleichen Player to watch haben. Ich bin auch gespannt. Natürlich kommt ein bisschen Druck von hinten von dem De'Aaron Fox, aber ich glaube A, dass sie den vielleicht nicht direkt so voll ins kalte Wasser werfen, dass ein George Hill leider Gottes auch eine gute Anzahl Spiele wahrscheinlich wieder verpassen wird. Und dann natürlich ist irgendwie auf der 3 hast du so einen Bogdanovic, der interessant ist, aber das ist jetzt niemand, der zwingend starten muss, und Vince Carter sowieso nicht. Also die Position ist theoretisch einigermaßen offen, dass man da wirklich so ein bisschen verrückte Lineups rausdrehen kann. Und warum nicht? Ich kann es mir gut vorstellen, George Hill, jemand, der wirklich Offball überragend gut spielen kann. Wenn du dann mit einem Buddy Hield und einem De'Aaron Fox da irgendwie zusammenspielst, warum denn nicht? Dann haust du irgendwie zwei Big Men in Frontcourt, und dann sieht das auf einmal wieder ganz interessant aus. Also Frontcourt im Sinne von 4 und 5. Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, dass er ein bisschen Feuer von hinten kriegt, aber ich hoffe einfach, dass er so ein bisschen den Flow aus der letzten Saison da mit in die neue transportieren kann. Dass der shooten kann, dass der scoren kann, ist nichts Neues. Der galt als bester Shooter seines Drafts, hat das dann auch gezeigt. Insofern elitärer Shooter in der Theorie. Wenn er Topscorer wird, kann ich mir gut vorstellen. Three-Point-Contest, den gewinnt er auch direkt noch. Das gehört jetzt nicht zur Bold-Prediction, aber das hau ich noch so mit raus.
Alles klar.
Die Kings, aber ich meine, die Kings werden auf jeden Fall ja ein paar positive Storylines schreiben, da bin ich mir sicher, und das ist auch schön.
Dann hoffen wir das mal, dass das besser läuft als der Danny Green Three-Point-Shootout-Tipp, der wirklich völlig ja, in die Hose gegangen ist, weil er noch nicht mal teilgenommen hat. Aber gut, schauen wir mal. Finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Wenn wir bei meiner Bold-Prediction sind, dann kommen wir zu meinem Anfangsfakt, was ich einleitend gesagt hatte über die Kings, dass ich mir tatsächlich, und wenn du es ja wirklich durchguckst, in einem Best-Case-Szenario ist das Team wirklich nicht schlecht, aber sie sind halt im Westen und da sind die anderen Teams einfach noch viel besser. Das ist einfach ganz simpel so, aber meine Bold Prediction tatsächlich ist, dass die Kings 30 Spiele sind es, die sie gegen den Osten machen werden, ganze 52 halt leider gegen den Westen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie im Osten ein wenig brillieren werden können, und ich glaube, dass die Kings gegen den Osten am Ende der Saison einen positiven Rekord haben werden.
Puh, ja, okay, lass ich dir durchgehen. Also natürlich, da sie nicht nur gegen das Gemüse im Osten spielen, ist es schon einigermaßen bold, vor allem für ein Team, was insgesamt dann, ja, wahrscheinlich, müssen wir uns gleich mal darauf einigen, irgendwie unter 30 Wins holt, dass sie dann mindestens 15 bzw. 16 sind es ja schon, damit der Rekord positiv ist, also 16 davon gegen den Osten.
Das ist schon eine Menge, das ist schon bold.
Also, ja, ich wollte gerade sagen, je länger ich drüber nachdenke und nachrechne, desto bolder wird's. Also ich kann es mir gut vorstellen, der Gedankengang, der dahinter steht, den würde ich unterschreiben, dass die Kings im Osten gar kein so schlechtes Team wären.
Da würden und da die Playoffs kommen wahrscheinlich.
Um die Playoffs also, spielen könnten,
wenn sie
auf jeden Fall.
Gehen ja. würden, glaube ich schon, ja. Ohne Scheiß.
Ja, hätten sie auf jeden Fall Chancen. Im Westen sieht das halt völlig anders aus. Da werden sie wahrscheinlich nicht so ewig viel holen. Aber ja, warum nicht? Warum sollen sie nicht von den 30 spielen? Ja, warum sollen sie nicht 16 holen? Finde ich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also,
na, danke.
Mein Applaus. Das ist eine schöne Bold Prediction, die schreibe ich hier auf in unsere Liste, damit wir dieses Mal auch dann fürs nächste Jahr alles hier in einem Dokument haben. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, das freut mich. Und dann kommen wir zu der großen Prediction. Erstmal zu meinem Best-Case-Szenario. Und das habe ich ja eben schon gesagt. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn da alles gelt, wie man ja immer so schön sagt, dann glaube ich schon, dass das echt ein solides Team sein kann. Klar, es ist im Westen und 52 Spiele gegen den Westen, die einfach wenig Müllteams in der Saison haben. Also wie gesagt, selbst die Suns sind ja kein komplettes Müllteam, auch wenn die es versuchen werden zu sein. Und dann sind die Kings schon das zweitschlechteste. Und ja, ergo, du hast nur noch bessere Teams, gegen die du 52 Mal spielen musst, bis auf die Suns. Das ist schon nicht ohne. Also deswegen, es wird nicht leicht, Wins zu holen, aber ich denke trotzdem, in einem Best-Case-Szenario, in dem vor allen Dingen George Hill, sagen wir mal, 70 plus Spiele macht und wirklich da als Anker fungieren kann, in der irgendwie De'Aaron Fox ein Top-3-Kandidat für Rookie of the Year ist und auch die anderen Kandidaten sich gut einfügen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie 34 Wins holen. In dem Best-Case-Szenario würde ich dazu auch noch mir noch wünschen, für den Saisonverlauf, wie gesagt, dass sie Kostas Koufos flippen, dass sie da wirklich einen soliden Deal nochmal für bekommen. bekommen, dass vielleicht ein Garrett Temple ein Trade-Kandidat sein könnte, weil der ist auch so ein bisschen obsolet jetzt aktuell auf der 3, dann wäre das eine solide Saison. Und ich fände es auch tatsächlich nicht so schlimm. Und deswegen würde ich hier sagen, für die Kings ist das Best Case nicht das Worst Case Szenario, weil ich es, glaube ich, tatsächlich für die Entwicklung der Franchise gut fände, wenn sie eine solide Saison spielen. Und das wäre ja schon ein Erfolg für die Kings und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Also jetzt nochmal so eine absolute Tank-Saison und obwohl viele jetzt gesagt haben, hey, das ist positiv, eure Entwicklung, da jetzt wieder mit 22 Wins dann auf einmal zu reagieren, das wäre für mich nicht positiv. Von daher lieber opfern, dass du irgendwie vielleicht nur den 7. Pick hast, vielleicht sogar den 8. Pick, ist alles nicht so schlimm, fände ich es besser, wenn die Kings einfach da diesen Schritt machen. Worst-Case-Szenario, da bin ich auf jeden Fall deutlich höher als bei den bisherigen Teams, da würde ich sagen, kann ich mir nicht weniger als 25 Wins vorstellen und wenn ich tippen müsste, dann sage ich ganz knapp unter 30 und ich sage 29 Wins für die Kings hervor.
Das ist doch sehr stabil. Also erstmal tatsächlich würde ich dir zustimmen, was so ein bisschen die, ja, die Motivation zum Tanken bei den Kings angeht. Theoretisch müsste man natürlich auch da sagen, so wie wir es bei den anderen Teams auch immer argumentieren, dass es dann Sinn macht, wenn man schon schlecht ist, dann wenigstens richtig schlecht zu sein. Aber ich bin tatsächlich bei dir, was die Kings angeht. Ich habe es vorhin gesagt, wie gesagt, sie haben 9 Jungs aktuell im Roster, die in den letzten 3 Jahren gedraftet wurden, 8 davon First Round. Also sie haben eine ganze Menge junges Talent. Vielleicht keinen dabei auf dem Niveau, dem, dass man einem Luka Doncic vielleicht zuspricht. Aber dieser nächste Draft soll nicht so ultra tief sein. Also wenn du da nicht das absolute Top-Asset auf 1, 2 oder vielleicht 3 bekommst, dann muss da auch erstmal jemand bei rauskommen, der besser potenziell als ein De'Aaron Fox meinetwegen ist. Also sie haben schon relativ viele junge, interessante Talente. Auch ein Willie Cauley-Stein gehört da nach wie vor dazu. Dass so ein bisschen die Motivation jetzt wirklich zu tanken, wenn du gerade so ein bisschen neu anfangen, die Weichen gestellt hast, ernstzunehmende Franchise, ein bisschen vernünftige Kultur, dazu gehört auch eine sportliche Siegermentalität, auch dafür steht ein George Hill, auch dafür steht ein Sebo, der jahrelang eigentlich nur gewonnen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kings wirklich tanken im klassischen Sinne. Ich glaube auch wie du, dass es nicht der richtige Weg wäre. Dementsprechend, ja, auch bei mir die Record Projection ähnlich. Best-Case-Szenario, bei dir waren es, glaube ich, 34. Bei mir stehen hier 33. Im Prinzip ähnliche Argumentation. Sie sind schon echt ein solide, ordentliches Team. Ordentlich trifft es da, glaube ich, ganz gut. Aber haben halt auch verdammt viele Spiele gegen klar bessere Teams, wo du selbst, wenn du einen vernünftigen Job machst, nicht ewig viel holen wirst. Von daher sind es bei mir 33, aber das ist fast deckungsgleich wie bei dir. Worst Case bin ich auch auf einer ähnlichen Ebene, auch einen drunter, 24 Wins sind es bei mir wirklich in einem Worst Case Szenario. Jetzt wird es natürlich spannend, du hast 29 Wins getippt.
Komm, geh ein bisschen rüber, dann können wir uns auf 30 einigen.
Ich bin tatsächlich ein bisschen drunter gegangen, einfach weil wir sie ja an 14 haben und man ein bisschen schauen muss, was sollen denn die anderen Teams holen. Eigentlich, so emotional, sehe ich sie auch eher so bei 28, 29, 30. Aber man muss halt auch mal überlegen, dass die Reihenfolge ungefähr passen muss. Wir haben die Suns mit 22 auf Platz 15 gesehen. Insofern habe ich tatsächlich die Kings, auch wenn sich's falsch anfühlt, jetzt irgendwie nur bei 26 Wins hier stehen. Ich glaube, dass sie besser sind. Aber damit sie 14er sind und da kommen ja dann noch ein paar andere Teams, die im Westen jetzt auch nicht überragend gut sein werden, dürfen sie halt auch nicht unbedingt 30 holen, weil ich behaupte einfach mal, mit 30 Wins bist du im Westen nicht Vorletzter nächstes Jahr. Von daher müssen wir uns irgendwo auf ein bisschen weniger einigen, würde ich sagen.
Wer weiß. Nein, also du hast schon völlig recht und von daher gehen wir jetzt einfach mal den Mittelweg sogar so ein bisschen zugunsten von dir und ich würde sagen, wir einigen uns tatsächlich auf 27. Das ist wahrscheinlich am realistischsten, aber es ist auch so ein bisschen Wunschdenken tatsächlich bei mir mit bei, weil ich hau's jetzt einfach mal raus, ich fange an mit den Kings zu sympathisieren. Also mir gefiel das einfach enorm, was sie jetzt gemacht haben und ich wünsche mir da einfach, weil die Franchise einfach Potenzial hat, nicht nur vom Standort, sondern auch wie viele jetzt da schon reingeklatscht haben. Also es muss einfach nur noch wie weg jetzt weg. Das ist auch übrigens ein ganz geiler, ganz genau. Und dann ist alles gut eigentlich. Also von daher, aber einigen wir uns erstmal auf 27 und hoffen dann, dass dann 2018, 2019 bei unserer Projection die Kings dann schon ein bisschen höher sind.
Stabil. Dirk Funk ist offiziell auf dem Bandwagon von den Sacramento Kings angekommen und bewirbt sich als Headline-Schreiber der Bild-Zeitung. Wie weg muss weg. Das ist ähnlich wie diese geilen Headlines immer. Das war nix, die dann in New York irgendwie rumgehen, wenn die nix gerade mal wieder irgendwie ein Spiel verkackt haben. Sensationell. Also da kann man sich austoben. Stabil.
Ja, dann sind wir mal wieder durch. Und weil... Ja, so ich ein kleines bisschen Zeitdruck habe tatsächlich, müssen wir die Episode jetzt auch beenden. Also keine Zeit mehr für Off-Topic. Das verschieben wir einfach mal auf die nächste Episode. Da werden wir vielleicht noch mal ein paar wirklich wichtige Fragen des Lebens beantworten. Aber ansonsten kann ich nur noch mal den Aufruf starten. Wie gesagt, bis Samstag habt ihr Zeit. Also macht bitte mit. Ihr könnt wirklich absolut nichts verlieren. In unserer Community beißt keiner. Da wird euch keiner ausbuhen. Da wird euch keiner auslachen. Also wirklich jeder Layup ist gerne gesehen und macht bitte mit. Wäre schön für uns, wenn das wirklich, wir haben uns die Mühe gemacht, da wirklich für einen schönen Preis zu sorgen, wenn das dann in dem Sinne zumindest gewürdigt wird, dass da einige Leute mitmachen. Das freut vor allen Dingen auch uns, weil das ja auch ein Weg ist, ja auch so ein bisschen klar, ihr habt schon viel von uns kennengelernt, wir geben immer gerne viel Preis und wir finden es tatsächlich immer schön, einfach ein bisschen mehr von euch kennenzulernen. Wenn wir mal so ein paar Hörer in Aktion sehen und einfach da so wirklich ein Gesicht zum Namen bekommen, das ist für uns mal eine schöne Sache. Also würde uns riesig freuen, wenn möglichst viele mitmachen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode und dann ist Rang 13 dran. Ich bin jetzt schon gespannt, auf wen wir uns einigen werden.
Ja, das müssen wir dann demnächst nochmal abstecken. Also jetzt fängt es dann wirklich an, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ich glaube, die, die wir jetzt hier rauskristallisiert haben, die waren einigermaßen klar mit wenigen Ausnahmen. Jetzt wird es dann tatsächlich spannend, wie wir die anderen Teams da einranken. Also müssen wir uns schnell einigen und dann werden wir wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht Freitag, also auf jeden Fall in den nächsten Tagen direkt wieder nachlegen und sind jetzt echt voll im Flow. Mir macht's großen Spaß. Kann mich deinem Aufruf, ich dachte an Auflauf, ich habe Hunger anscheinend. Also deinem Aufruf kann ich mich nur anschließen. Zeigt uns, dass ihr als Community besser Basketball spielen könnt als wir, damit wir hier auch wirklich legit NBA-Community sein können. Also raus auf den Freiplatz, knallt die geilen Layups und Korbleger raus und dann schauen wir mal, was da noch so kommt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir mal wieder für deinen Input und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.
Ja.
Haut rein.
Oder übrigens auch in die Halle. Also ihr könnt auch zur Not in die Halle gehen. Das Wetter ist schön, natürlich. Geht raus. Aber wenn ihr nur irgendwie Zugang zu einer Halle habt, dann könnt ihr selbstverständlich den Layup auch in der Halle aufnehmen. Also absolut. Um das nochmal zu klären, das waren die letzten Worte. Bis Danny.
Oh Gott.
Oh Gott, okay, tschüss. Ins Gesicht von Sodemeier. Ins Gesicht von Sodemeier.
Ins Gesicht von Sodemeier, eurem deutschen NBA-Podcast.